Der Politikgeflüster Podcast.
Klingt das so, als ob es in deinem Interesse wäre, dass noch mehr Migranten kommen?
Ja, weil dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen, oder wie du willst.
Wie rechtsextremistisch ist die deutsche Polizei? Ne? Ja, gibt es rechtsextreme Netzwerke bei der Polizei? Auch das eine der großen Fragen des Sommers.
Zum Beispiel Situationen, wo wir beim Schießtraining waren und der Schießlehrer gesagt hat, wir müssen wieder gut schießen lernen, weil so viele Geflüchtete nach Deutschland kämen. Und an Silvester kam es dann eben auch dazu, dass jemand eine sehr rassistische Äußerung geschrieben hat mit, ja, wir sind aus Cottbus und nicht aus Ghana, wir hassen alle Afrikaner. Dazu kamen Äußerungen vom Deutschlehrer, der das N-Wort benutzt hat. Da hat die ganze Klasse gelacht und ich war der Einzige, der irgendwie was gesagt hat. Und das ist so salonfähiger Rassismus, der bei der Polizei überhaupt keinen Platz finden sollte.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Also ich stehe gerade an dem Ort, den ihr in dem Beitrag gezeigt habt, nämlich dieser Schießübungsplatz, wo Leute, die einfach nicht mehr können, weil es nichts mehr zu essen und zu trinken gibt, sich freiwillig melden. Da unten seht ihr die im Hintergrund vor den weißen Zelten. Das ist eine Gruppe von Afrikanern, von Syrern. Wir haben eben mit denen gesprochen. Die haben gesagt, was soll ich machen? Ich habe nichts mehr zu essen, ich habe nichts mehr zu trinken. Meine Frau in Syrien im Krieg, also gehe ich lieber hier rein, um es überhaupt zu überleben. Andere haben uns gesagt, wir wissen nicht, wie lange wir da drin bleiben werden und deswegen gehen wir da nicht rein.
War der Hinweis auf Europa nicht in der Vergangenheit immer genau der Punkt, dass nichts getan wurde?
Also es ist nicht nichts getan worden, aber deutlich zu wenig, da gebe ich Ihnen recht. Nur es wäre, glaube ich, auch ein fatales Signal, wenn wir jetzt einen deutschen Alleingang machen würden, erneut einen deutschen Alleingang. Wir brauchen jetzt in der konkreten Situation, aber auch langfristig eine europäische Lösung für die Verteilung der in Europa ankommenden Flüchtlinge. Und das gehört auch jetzt in dieser Stunde dazu.
Ja. Die Rückmeldungen sind schlicht und einfach. Die Diskussion, die ihr in Deutschland führt, haben wir bei uns nicht. Das ist, darum habe ich ja immer die Sorge in den letzten Tagen gehabt, dass die Art und Weise, wie manche hier diskutieren, dazu führen könnte, dass das gemeinsame europäische Asylrecht in Gefahr ist. Weil die Leute sagen, andere Länder sagen, wenn es eng wird, handelt ihr sowieso. Und wenn es eng wird, dann wollt ihr mit der Moralkeule uns zwingen, irgendwo mitzumachen.
Mit der Moralkeule jemanden zu zwingen, ist grundsätzlich keine gute Idee. Es sei denn, es geht darum, diesen Podcast zu hören. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Eines speziellen Podcasts, denn wie in der ersten Ausgabe schon gesagt, gibt es eine ganze Menge an Politik-Podcasts. Aber wenn es darum geht, so einen schulischen Blick zu haben und einen vielleicht nicht nur akademischen Blick, dann ist das eure Chance. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe, in der es heute, wie das Intro es, so hoffe ich zumindest, gezeigt hat, um zwei große Schwerpunktthemen gehen soll. Den Rassismus bei der Polizei einerseits und den Blick auf die Flüchtlingspolitik von Moria, der EU. Nichtsdestotrotz, wir aufgrund der Aktualität, wir nehmen heute auf am 28.10., als der, wie auch immer man ihn benennen möchte, Soft-Lockdown oder wie auch immer, verabschiedet wurde, wir also auch da nicht ganz außen vor können und darauf auch einen kleinen Blick zumindest werfen wollen. Wir sind ein Politikgeflüster-Podcast. Warum? Weil die Teilnehmer nicht flüstern, sondern wie Whistleblower im Geheim bleiben. Wir hören nur Stimmen und hören Kürzel. Der Einzige, der sich offenbart, bin ich. Mein Name ist Fjakabisch, ich bin der quasi betreuende Lehrer. Und die restlichen Teilnehmer, bis auf eine kleine Ausnahme, sind Schüler. Und wie beim letzten Mal würde ich genau die bitten, sich einmal ganz kurz vorzustellen, im Sinne von, hier ist mein Kürzel, hier ist meine Stimme und der Rest folgt im Anschluss. Also, ich bitte euch, ganz kurz einmal vorzustellen mit dem passenden Kürzel. Wer beginnt?
Dann mache ich einfach mal den Anfang. Ja. Ich bin LD.
Ja, ich schließe mich da direkt an. Ich bin LP.
Ja, ich bin der KB.
Ich bin die.
Das müsst ihr normal machen. Ja, genau.
Ich bin LZ und ich bin EN.
Ich bin AH und freue mich, Teil dieses Podcasts sein zu können.
Ich bin ML.
Okay, ich bin JS.
So, und damit sollten wir, wenn ich nicht irgendwen übersehen habe, alle einmal gehabt haben. Bei Aha denkt man gleich an die Aha-Regel. Haben wir gleich einen wunderbaren Bezug zur Corona-Thematik. Ja, wir sind aber auch nicht ganz alleine heute hier, denn wie beim letzten Mal haben wir uns einen Experten dazu geholt, der nicht nur Experte ist, sondern eigentlich, so mein Gefühl, in jedem Bereich sich des Lebens als auch der Wirklichkeit, als auch der Theorie und Praxis auskennt. Ja, wir haben Hans wieder dabei. Hallo Hans.
Hallo Pierre. Hallo ML, KB, LD, JS, LZ, LP, AHA, EN, habe ich schon vergessen. Ich hieß früher im Kürzel HJ, das hat in meiner Jugend zu üblen Nachreden geführt.
Hans, was hast du gestern Abend gemacht?
Gestern Abend?
Ja.
Um wie viel Uhr? Ich war
20.15 Uhr.
Ach so, da war ich im Schwimmbad.
Okay. Kannst du dir vorstellen, warum ich frage?
Nee.
Gestern lief auf ProSieben diese relativ erfolgreiche Sendung The Masked Singer. Und da tritt eine Figur auf, der Alpaka, also sind ja so verkleidete, nicht bekannte Personen. Und als letzte Woche die erste Folge lief, habe ich Twitter verfolgt. Und beim Alpaka hatte tatsächlich jemand per Twitter geschrieben, das könnte doch nur Hans Jessen sein. Also du warst es nicht.
Nein, ich war es nicht. Also ich war nachweisbar im Schwimmbad hier um die Ecke und habe meine Bahnen gezogen, solange das noch geht. Die machen ja auch am Montag dann wieder dicht. Also Masked Singer kenne ich, gucke ich gelegentlich auch rein. Ist so eins von den Formaten, wo ich immer nicht weiß, finde ich das nun grausam oder ganz gut. Das hängt auch immer von der Person, von der Performance, von der Qualität ab und so. Aber jetzt muss ich natürlich gucken.
Das wollte ich damit gar nicht sagen, aber ich fand den Bezug zumindest interessant. Und jetzt wissen wir, du bist es nicht. Also wir haben es gerade gelöst, wenn irgendjemand der Meinung war, es ist Hans. Nein, er ist es nicht. Gut, apropos ProSieben, denn auf ProSieben lief ja vor 2-3 Wochen mittlerweile zwei relativ medial stark verfolgte Reportagen, Thematiken, die von Thilo Mischke aufgebracht worden sind und die zumindest ein ziemlich starkes Medienecho eingenommen haben. Und genau auf eine von diesen beiden Reportagen wollen wir noch einen kurzen Blick werfen, so ein bisschen mit der Fragestellung, was hat uns diese Reportage besonders gebracht und vielleicht aber auch, was ist das Besondere, warum die so stark medial begleitet worden ist. Und worum geht's dabei? Das ist die erste Frage, die man sich ja stellen muss und da leitet uns JS einmal ein. JS, was ist das für eine Reportage, worum ging's da?
Ja, also es ging um die rechtsextreme Szene, in der Thilo Mischke eben für 18 Monate immer recherchiert hat. Er hat mit Rechten geredet, aber er hat eben auch mit Experten geredet über Rechte und ist eben wie zuvor kaum ein anderer in dieses ganze Milieu wirklich eingetaucht, hat mit vielen verschiedenen Organisationen geredet und hat eben auch die Geschichte mit dem AfD-Funktionär Christian Lüth, der dann ja auch aufgrund seiner Aussagen in der Reportage auch dann später entlassen wurde von der AfD. Das sind so die wichtigsten Sachen gewesen.
Genau, da ist die Frage jetzt an euch. Ihr habt die ja alle gesehen, entweder live oder in der Mediathek, wobei das bei ProSieben mit der Mediathek so eine Sache ist, denn man darf es ja auf ProSieben nur einmal schauen und sonst muss man auf Join ausweichen, ist auch so eine interessante Geschichte. Wie habt ihr diese Reportage wahrgenommen? Hat die für euch Neues gebracht, Unbekanntes gebracht? Waren da irgendwelche Punkte bei, die für euch völlig neu waren in der Wahrnehmung?
Ich persönlich fand die Reportage erschreckend. Also ich als, konservativ gemäßigter Bürger nehme diese rechte Szene gar nicht so extrem wahr. Vor allem das Beispiel mit dieser jungen Reporterin, die fast schon perfide in diesen Sumpf, nenne ich es mal, gesogen wurde, die sich immer weiter in den rechten Strukturen verlaufen hat, fand ich echt erschreckend. Außerdem, ich konnte oder kannte vor dieser Reportage gar nicht das Ausmaß der rechten Szene in Deutschland.
Also ich schließe mich da LD an. Ich fand die auch sehr erschreckend und gerade wie sie ihre Meinungen vertreten und begründet haben und Thilo Mischke aber auch ausgewichen sind, bei direkteren Fragen fand ich sehr erschreckend und gerade, dass es auch bei Jugendlichen so Andrang findet teilweise, dass sich da auch so Jugendliche in unserem Alter anschließen, das ist einem dadurch nochmal viel bewusster geworden.
Ja, also ich fand auch die weite Verbreitung in den jugendlichen Kreisen doch als einen der erschreckendsten Punkte, aber auch durchaus die allgemeine Verbreitung und die Extremität der rechten Seite.
Also ich muss sagen, mich hat es jetzt leider nicht so schockiert, wie es vielleicht hätte sein müssen, weil ich aber auch einfach mit dem schon, glaube ich, sehr bewusst war, wie extrem das Ausmaß ist. Aber ich fand gerade den jungen 17-Jährigen, war er, glaube ich, der immer wieder gezeigt wurde, den fand ich schon sehr extrem, weil er eben wirklich zu gar nichts richtig Stellung bezogen hat und doch trotzdem so sein perfides Weltbild so eher rübergebracht hat.
Darüber hinaus finde ich es erschreckend, welch großer Absatzmarkt in der deutschen Wirtschaft für solche, ich sag mal, für solch rechtes Merchandise existiert, wie Thilo Mischke in diesem Versandhandel, in diesem Online-Versandhandel gezeigt hatte. Und mit welcher Art und Weise die Verkäufer oder die Produzenten dieser rechten Merchandise-Artikel sich rechtfertigen bzw. sich eben nicht rechtfertigen und sagen, ja, das ist einfach eine wahllos gewählte Buchstabenkombination, die alles heißen kann. Obwohl man genau weiß oder obwohl jeder Mensch, der das liest, eine gewisse Assoziation mit diesen Buchstabenkonstellationen hat.
Diese Stelle in der Dokumentation hat mich auch schockiert. Vor allem der Punkt, dass es einfach gebilligt wird. Also, dass dieser Verkauf des Merchandise so normal stattfinden kann. Aber auch einzelne Aussagen der Befragten finde ich bedenklich. Eine ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Und zwar war das die Antwort eines Befragten auf die Frage von Thilo Mischke, wer er denn wäre, wenn die AfD an der Macht wäre. Und da meinte die Person, du wärst dann ein politischer Oppositioneller und könntest beispielsweise für Meinungsfreiheit eintreten, wenn wir die nicht ohnehin gewähren, falls wir großzügig sind. Und diese Aussage fand ich doch mehr als bedenklich.
Ja, genau. Und ich wollte noch sagen, dass mich die Doku jetzt auch nicht so extrem erschreckt hat, da ich auch schon so vorher mich sehr viel mit dem Thema eingelesen habe und auch noch ganz viele Dokus vorher auch gesehen habe. Und es war einfach nochmal die Bestätigung, dass wir doch, würde ich sagen, meiner Meinung nach ein Problem mit dem Rechtsextremismus hier in Deutschland haben.
Hans, Entschuldigung.
Darüber hinaus fand ich es erschreckend, wie wenig befragte Personen sich zum Thema Zweiten Weltkrieg positionieren wollten. Sie haben sich die ganze Zeit in ihren Rechtfertigungen verrannt und konnten auf diese spezifische Frage nie antworten oder wollten es vor allem nicht.
Hans, wie hast du es wahrgenommen? Du kommst ja als Experte, Medienprofi daher, hast jahrelang ja selber Reportagen oder zumindest Berichte erstellt. Wie hast du diese Reportage wahrgenommen und bist du überrascht gewesen über dieses extreme Medienecho, die Reportage durchaus hatte, vom Hintergrund dessen, dass es ja auf ARD und ZDF, also den Öffentlich-Rechtlichen, durchaus vergleichbare, auch inhaltlich vergleichbare Reportagen gibt und gab?
Erstens, ich habe sie gar nicht wahrgenommen, weil ich sie live nicht sehen konnte und über Join aus Gründen, die du vielleicht dir vorstellen kannst, auch nicht gehen will. Ich habe Ausschnitte davon gesehen, ich habe die Berichterstattung gelesen, also ich habe schon einen Eindruck, was da war. Es hat mich nicht überrascht, dass das Echo so groß war. Du hast recht, es gab auch in den Öffentlich-Rechtlichen eine ganze Reihe von Dokumentationen, auch welche, die sozusagen undercover, wenn man so will, gedreht worden sind über die Rechtsrock-Szene. Das ist ja nochmal ein eigenes Segment. Ich kenne Journalisten und Journalistinnen, die seit 20 Jahren sehr intensiv in dieser Szene recherchieren und publizieren. Es ist sozusagen im Grunde alles bekannt. Und dass jetzt auf ProSieben da eine so große Reaktion kommt, hat vielleicht etwas damit zu tun, dass die Zielgruppe oder diejenigen, die ProSieben vorrangig gucken, das sind vielleicht nicht von vornherein politisch schon irgendwie aufgeklärt, sozialisierte, informierte Menschen, sondern es ist doch immer noch ein eher, würde ich mal sagen, jugendlicheres Publikum, die unter Umständen mit dieser Realität in ihrem Leben so noch gar nicht konfrontiert worden sind. Und wenn das so ist, dann ist da natürlich ein Erschrecken, hoppla, was passiert denn hier, ein bisschen größer als sonst. Ansonsten hat, was das mediale Echo angeht, wir haben es ja mit vielen, ich nenne es jetzt mal Phänomenen der rechtsextremistischen Seite zu tun, worüber wir auch noch sprechen werden heute. Heute ist auch in Systemen wie Polizei, Militär, wir hatten NSU und so weiter. Also da ist eine Sensibilität für das Thema Rechtsextremismus in dieser Gesellschaft da und da ist dann auch das mediale Echo besonders ausgeprägt.
Liegt es nicht vielleicht aber auch am Stil? Also du hast ja auch im Frühjahr im Aufwachen-Podcast ja sehr viel medienkritische Sachen dir angeschaut und die Frage ist ja, hatte nicht Thilo Mischke einen besonderen Stil etabliert? Nicht etabliert, aber umgesetzt. Dieser besondere Reportagestil, also wenn ich dir mal einen Auszug oder euch vorlesen kann von der DWDL, also einer Seite, die Mediennachrichten sammelt und bewertet. Dort, Zitat, wie es Mischke in den vergangenen Jahren gelungen ist, einen Reportagestil zu etablieren, der auch von jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern wahr und angenommen wird. Nämlich nicht als klassischer Reporter mit Handmikrofon und Stehkragen, sondern eher eine Art Come-as-you-are-Journalismus. Ziemlich casual, aber trotzdem gut vorbereitet. Mischkes Art ist es nicht, anderen investigativ auf die Pelle zu rücken. Sorry.
Ja, das ist natürlich richtig. Das hat im Übrigen, ich sage jetzt mal, Günter Wallraff hat in seinen Industriereportagen im Bereich der Printmedien einen ähnlichen Ansatz auch gemacht. Er war sozusagen teilnehmender Beobachter und hat dann darüber berichtet. Das ist bei einer solchen Reporterhaltung, Reporterfigur und auch Performance, ist das für Menschen, die nicht beruflich als Reporter oder Journalisten arbeiten, leichter, sich damit zu identifizieren. Das könnten sie selber im Grunde auch sein. Und je näher eine Figur in der Rolle des Vermittlers, und Journalisten sind ja auch Vermittler, je eher die von denen, die ihr Publikum sind, verstanden werden, als könnte ich eigentlich auch fast sein, desto offener nimmt man das dann vielleicht auch auf.
Wir haben die Übrigens wahrgenommen. War das für euch besonders ansprechend, dass der diesen besonderen Stil gefunden hat, besondere Türen geöffnet habt? Wie war euer Blick darauf?
Ich fand, die Reportage wirkte nicht so abstrakt wie, ich sag mal, normale mediale Berichterstattung. Also ich fand, die Reportage hatte einen gewissen Charakter. Er hat eben alle differenzierten oder viele der differenzierten Probleme des Rechtsextremismus beziehungsweise die einzelnen Nischen, die einzelnen Klassifikationen der Gruppierungen oder der Veranstaltung eben wirklich hautnah quasi wiedergegeben. Er hat wirklich einen Einblick gewährt, er hat wirklich einen Einblick in das Leben, in die Meinungen, in die Probleme des Extremismus gewährt, den eine abstrakte, ich sag mal nur theoretische Reportage niemals hätte gewähren können.
Ich glaube auch, dass er dadurch, dass er eben nicht für die ARD oder für den ZDF berichtet hat, mehr Leute erreichen konnte, beziehungsweise dass sich Vertreter dieser rechtsextremistischen Bewegungen ihm eher öffnen konnten oder sich auch eher geöffnet haben, als sie das vielleicht bei den öffentlich-rechtlichen Medien getan hätten.
Also ich fand es auf jeden Fall erfrischend, dass man mal nicht so eine Dokumentation hatte, wo irgendjemand Spiegel-TV-mäßig den Leuten hinterher rennt, sondern wirklich einfach Teil des Geschehens ist, auch mehr in die Welt wirklich mit eingetaucht ist und nicht einfach nur dahinter stand und die Leute irgendwas hinter der Kamera gefragt hat, sondern wirklich persönlich mit den Leuten geredet hat.
Ja, da würde ich Johanna zustimmen. Ich fand es auch besonders spannend, dass er undercover gefilmt hat und die Leute praktisch ausgefragt hat. Und ja, genau.
Ja, ich glaube auch, dass gerade wegen seiner Art, die halt sonst verbreitet ist wie bei Spielreportern, dass er eben nicht so ist, dass auch ein Grund dafür war, dass er überhaupt so viele Informationen bekommen hat und so einen anderen Blickwinkel auf das Ganze oder einen besseren Blickwinkel auf das Ganze werfen konnte.
Dann wäre die Frage an dich, Hans, zum Abschluss für diesen Bereich. Warum sieht man solche Art von Reportagen nicht im Öffentlich-Rechtlichen mehr? Ich denke mal, es wird ja keine Beschränkungen in der Produktion geben. Ist es tatsächlich so, wie es AHA gesagt hat, dass die Türen nicht so geöffnet werden für öffentlich-rechtlich, weil Argument ja vielleicht Art Lügenpresse ist? Oder gibt es produktionstechnische Gründe? Woran liegt das, dass das selten im Öffentlich-Rechtlichen so in der Form produziert wird? Mal abgesehen vielleicht von Funk, also Online-Angeboten.
Wollte da noch jemand? Nee, ich habe gerade ein Echo drauf gehabt. Das hat durchaus etwas damit mit all diesen Faktoren zu tun. Also in dem Moment, wo man hinkommt. Und eigentlich ist das, gehört das zum journalistischen Kodex, dass man sagt, Journalisten, die irgendwo hingehen, berichten, sagen, dass sie Journalisten sind und für wen sie arbeiten. Da sind wir, das ist der Pressekodex, das ist sozusagen das Grundgesetz des deutschen Journalismus. Undercover zu arbeiten, verdeckt zu arbeiten, das ist nur in sehr begründeten Ausnahmefällen zulässig, ethisch und moralisch, nämlich dann, man sagt, anders kriegen wir diese Informationen gar nicht so. Und da sind vielleicht die Grenzen bei Öffentlich-Rechtlichen, ehe man sagt, machen wir das auch, nehmen wir dieses Sonderrecht für uns in Anspruch, da ist man vielleicht ein bisschen zögerlicher zu sagen, ja, das machen wir. Und wenn man aber hingeht und sagt, guten Tag, mein Name ist so und so und ich komme von der ARD oder vom ZDF, da gehen schon sehr schnell einfach auch Rollläden runter, Lügenpresse und was, mit euch rede ich erst gar nicht. Das sind strukturelle Sachen. Daneben gibt es aber auch zum Beispiel ein neueres Format bei der ARD, Rabiat. Das ist eins, was mindestens Elemente davon aufgreift, also eine Form von sich hineinbegeben als Reporter in die Situation, wie ihr das auch beschrieben habt, nicht von oben drauf, also weder theoretisch von oben drauf, noch mit so einer, ich erkläre euch jetzt mal die Welthaltung, sondern ich habe die Chance, hier einzutauchen und lasse euch teilhaben an dem, was meine Eindrücke hier sind. Das überlässt die Meinungsbildung bei denen, die es sehen. Und das ist der richtigere Ansatz und der ist natürlich auch attraktiv. Und ich wünsche mir schon auch, dass dass da mehr Mut bei öffentlich-rechtlichen Programmen ist, das auch zu machen.
Aber findet zu selten statt, richtig?
Findet zu selten, ja, natürlich. Alles, was Aufklärung ist, findet zu selten statt. Man muss auch sehen, solche Produktionen sind, wenn man sie ordentlich bezahlt, was man ja machen soll, sauteuer. Da wird manchmal dann über Wochen und Monate gedreht und dann kommt nachher eine halbe oder dreiviertel Stunde auch oder auch zwei. Der Produktionsaufwand für solche Sachen, das macht man ja eben nicht mal eben an einem Wochenende, sondern da stecken Monate, wirklich Monate Arbeit drin und es ist eben wirklich auch unglaublich teuer. Das ist auch eine Frage der finanziellen Mittel.
Gut, dann als kleines Schlussfazit dazu, das Zitat vom Senderchef Daniel Rosemann von ProSieben, der hat dann interessanterweise am Ende seines Statements nur formuliert, dass das Ganze ja ohne Werbeunterbrechung ausgestrahlt worden ist und dann betont er, und wenn die Werbung fehlt, Leute, wird's wirklich ernst. Auch das ist ein starkes Zeichen. Also da vielleicht nochmal als Zeichen zum Abschluss, wenn ProSieben auf Werbung verzichtet, auf Geld verzichtet, Geldeinnahmen verzichtet und darüber eine Wirkung erzeugen soll, sieht man vielleicht so ein bisschen dann doch die Doppelbödigkeit des Ganzen, wenn man das als Schlussfazit für so einen Beitrag darstellen soll. Gut, vom Thema Radikalismus, Rechtsradikalismus gehen wir genau über und bleiben in dem und gucken uns die Polizei an. Wie am Anfang ja im Intro zu hören gewesen, haben wir nicht erst seit heute, sondern eigentlich schon seit längerer Zeit ein Problem mit Rechtsextremismus in öffentlichen Strukturen, würde ich es vielleicht mal nennen. Und bei der Polizei ist dieses Problem zumindest in der Wahrnehmung in den letzten Wochen genauer aufgeploppt. Ja, und AHA führt uns gleich einmal kurz ein in die Hintergründe, in den aktuellen Stand. Und wir wollen danach einen Blick so ein bisschen auf die Ursachen werfen und auch vor allen Dingen auf die Frage, wie damit umgehen, wie vielleicht lösen. Also AHA, wie geht's der Polizei und dem Rechtsextremismus?
Ja, also zunächst, wie Sie bereits gesagt hatten, herrscht der Vorwurf, ja schon seit längerem, dass die Polizei auf dem rechten Auge blind sei. Und diese Vorwürfe ja, sind gerade in den letzten Wochen lauter geworden, aufgrund der aktuellen Ereignisse. Und das erste Ereignis, was dieses Jahr besonders aufgefallen ist, war die Aufdeckung rechtsextremistischer Chatgruppen bei der Polizei Nordrhein-Westfalen Mitte September, bei denen gegen 29 Polizistinnen und Polizisten wegen der Verbreitung rechtsextremer Bilder und Inhalte ermittelt wurde. Und diese Vorfälle waren so einschneidend, dass sogar Disziplinarverfahren eingeleitet wurden. Und in der Öffentlichkeit kam es zu einem, ja, man kann fast sagen, Aufschrei, als weitere Fälle in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, auch in Hessen entdeckt wurden. Dazu lässt ja, lässt sich noch sagen, dass diese Fälle alle nicht offiziell gemeldet waren. Viele Fälle wurden durch interne Dokumentationen oder durch geheime Dokumentationen entdeckt. Zum Beispiel durch die Dokumentation des ARD-Magazins Monitor, bei dem sich zwei Polizisten ausgesprochen hatten und von diesen Vorfällen berichteten. Das Problem dabei ist, dass viele dieser rechtsextremistischen Taten sich auf den Diensttelefon der Polizisten abspielten, also im privaten Raum, und eine strafrechtliche Verfolgung dadurch nur sehr schwierig vonstatten gehen kann. Das Problem, was durch diese Vorfälle entstand, ist die wiederkehrende Frage nach der Stellung der Polizei, also inwiefern die Polizei neutral ist, inwiefern der Rechtsextremismus flächendeckend ein Problem ist. Und es kam schließlich zur Forderung, dass man eine Studie einführen sollte, beziehungsweise eine externe Studie erstellt werden sollte. Das war am 6. Oktober. Und dementsprechend gibt es Pro- und Kontra-Stimmen. Und ich würde diese Frage auch zur Diskussion freigeben. Ist so eine Studie sinnvoll, um weitere rechtsextremistische Fälle aufzudecken, beziehungsweise kann man mithilfe einer solchen Studie feststellen, ob es sich um ein strukturelles Problem des Rechtsextremismus in der Polizei handelt oder handelt es sich lediglich um Einzelfälle, wie Kritiker auch sagen.
Bevor wir dazu kommen, warte ganz kurz. Erstmal der Blick, bevor wir auf die Lösung schauen, ist ja erstmal die grundsätzliche Frage der Ursachenforschung. Also warum haben wir solche Strukturen? Welche Ursachen kann es dafür geben, dass gerade Polizei oder generell ja bei der Bundeswehr hatten wir diese Fälle ja auch schon so anfällig sind? Welche Gründe eurer Meinung nach kann es dafür geben, dass gerade solche Strukturen so anfällig sind? Und danach gucken wir dann auf die Lösung.
Also ich kann mir vorstellen, dass es gerade mit den alltäglichen Konfrontationen von Problemfällen sozusagen, die gerade dafür prädestiniert sind, eher rechtsextremistische Züge zu entwickeln. Gerade wenn sie zum Beispiel mit Migranten in Kontakt kommen, die zum Beispiel Straftaten begangen haben, werden sie ja eher mit den Problemfällen sozusagen in Kontakt kommen und nicht mit denen, die nichts machen, weil die nichts machen, da muss auch nicht die Polizei kommen.
Ja, also dem stimme ich erstmal zu, aber ich denke, man muss auch auf jeden Fall noch dazu sagen, dass generell alle uniformierten Jobs, wo man irgendwie Macht ausüben kann, tendenziell eher Leute anziehen, die eben eher am rechten Rand, also nicht am rechten Rand, aber eher rechts von der Mitte stehen. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern in allen anderen Ländern eben auch der Fall.
Dann denke ich mal, vor allem in diesen strukturierten Institutionen, wie beispielsweise jetzt Polizei oder Militär, also Bundeswehr, wird man ja in sozusagen Gruppen eingeteilt und hierbei entsteht so ein kollektiver Zwang, sage ich mal, den Ansprüchen, den Konventionen seiner zugeteilten Gruppe zu folgen, um nicht dem Ausschluss ausgesetzt zu werden. Das heißt, es entsteht eine Art Gruppenzwang, bei der man sich einfach den aktuell diskutierten Themen in der Gruppe anschließt oder ja, herkömmliche Meinungen in der Gruppe akzeptiert und diese dann eben selbst in sich aufnimmt, diese in seinen Gedanken vertieft und dann eben auch zu diesem rechten Gedankengut kommt.
Also diese Angst davor, etwas Falsches zu sagen, sehe ich auch als Problem bzw. als Ursache dafür, dass diese Fälle nicht offiziell gemeldet werden. Und zudem würde ich noch als Grund sehen oder als weiteren Grund für diesen aufsteigenden Rassismus würde ich auch das Hierarchie-Denken in der Polizei bzw. in solchen öffentlichen Institutionen generell betrachten.
Genau, und nochmal zum Thema Gruppenzwang wollte ich nochmal kurz was sagen. Und zwar sehe ich das halt auch sehr kritisch, da auch Polizistinnen und Polizisten, die halt davon auch wissen, sehr viel Angst um ihren Job haben und dann so als Verräter halt abgestempelt werden. Und da, denke ich, müsste man auch angesetzt werden, dieses Problem zu lösen. Richtig.
Zustimmend würde ich anführen, dass man beispielsweise, wie gesagt wurde, das Denunzieren anderer Teilhaber solcher solches Gedankenguts eine Art Belohnungssystem einführen müsste oder positive Sanktionen, sage ich mal, sodass eben Leute, die, sage ich mal, dieses rechte Gedankengut, dieses tief verwurzelte Problem lösen und anpacken wollen, dafür belohnt werden und nicht bestraft werden, indem sie beispielsweise versetzt werden oder aus ihrer Gruppe ausgeschlossen werden.
Hansi, siehst du es?
Ja. Ein Cousin von mir war bei der Polizei lange Jahre, ein Onkel von mir war bei der Polizei. Das waren ganz normale, friedliche Menschen und Bürger. Und dennoch, was ihr hier beschrieben habt, das ist schon richtig. Es gibt strukturelle Faktoren, die eine große Rolle spielen. Polizei, vor allem uniformierte Polizei, ist als Kollektiv erkennbar. Und von daher wird, wenn etwas bei Polizei passiert an Negativen, wird von denen, die das sehen, die das kritisieren, sehr schnell das Kollektiv dafür in Haft genommen. Die Polizei. Und ein Kollektiv, das sozusagen, bei dem ganz viele sich und dann ganz viele auch unberechtigt sich in Haft genommen fühlen, die wehren sich dann auch dagegen und sagen, die Polizei stimmt gar nicht. So, und dann entsteht sozusagen ein Abgrenzungsmechanismus, der dann auch die Kritik abwehrt, die eigentlich im Inneren inhaltlich durchaus zutreffend ist. Also das sind, ich will mal sagen, soziologische und sozialpsychologische Mechanismen, die so etwas wie eine Offenheit, eine Transparenz von Verhalten und auch von negativen Verhalten bei der Polizei und eine öffentliche Diskussion einfach ganz schwierig machen. Es kommt noch dazu, Polizei ist ja nicht irgendein Beruf, sondern das ist Ausübung staatlicher Herrschaft. Ja, Polizisten sind immer ein Stück weit auch individuell wie kollektiv im Bewusstsein, wir sind der Staat. Wir haben Recht. Wir haben das Recht, wir haben das Gewaltmonopol. Das ist nur auf der einen Seite eine hohe Verpflichtung und ein strenger Maßstab. Auf der anderen Seite kann es auch dazu führen, dass man sagt, wir dürfen uns alles erlauben. So, das sind sozusagen Mechanismen, die eine große Rolle spielen. Und das, was, ich weiß nicht was, KB, der gesagt hat, ja, wenn man zu einer solchen Einheit, und damit ist ja nicht nur Polizeieinheit gemeint, sondern Einheit im Sinne von sozialer Gruppe, wenn man dazugehört, dann gibt es einen gewissen Druck, sich den Normen dieser Gruppe entsprechend zu verhalten, da nicht auszubrechen, den Mund zu halten, im Zweifelsfall auch, kein Nestbeschmutzer zu sein. Das sind alles wieder Faktoren, die sowas wie Offenheit und offene Diskussionen und Transparenz nicht leicht machen.
Da wäre natürlich interessant, eine Insicht zu haben. Und wie es der Zufall so erlaubt, haben wir die Chance genau für diese Insicht. Denn wir hatten die oder haben die Möglichkeit, mit Uwe Adler zu sprechen, aktuell Landtagsabgeordneter für die SPD im Brandenburgischen Landtag und seines Zeichens beruflich eigentlich Kriminalbeamter. Und wir haben die Möglichkeit, mit ihm also einmal das Gespräch zu führen und herauszufinden, welche Ursachen er sieht, welche Ursachen er für möglich hält, die vielleicht dazu geführt haben können. Und genau in dieses Gespräch gehen wir jetzt hinein. Ja, und genau für diesen Zweck haben wir uns Uwe Adler eingeladen, ehemaliger, eigentlich immer ja noch Kriminalbeamter, mittlerweile so ein bisschen ruhig gestellt, wenn man das so sagen darf, und als Landtagsabgeordneter im Landtag in Brandenburg tätig für die SPD, der doch durchaus überraschend, aber vielleicht auch nicht ganz unverdient, sich in dem Wahlkampf durchgesetzt hat und jetzt im Landtag sitzt. Hallo Uwe, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Ja, bevor wir starten, sag mal ganz kurz was zu dir. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Genau, ja, wer bin ich? Also ich bin Uwe Adler, ich bin 46 Jahre alt, Ich komme aus Potsdam, aus Potsdam-Braunstedt, lebe dort mit meiner Familie und meinen zwei Töchtern und habe überraschenderweise, für alle wahrscheinlich überraschend, im letzten Landtagswahlkampf erfolgreich ein Direktmandat für die SPD hier im Landtagswahlkampf errungen. Bis dahin, also sprich bis August letzten Jahres, war ich Polizeibeamter am Landeskriminalamt in Brandenburg mit Dienstort in Potsdam und habe dort im Bereich der organisierten Kriminalität, Rauschgiftkriminalität, schwere Bandenkriminalität im Ermittlungsbereich gearbeitet. Ja, soweit vielleicht bis dahin.
Und wie fühlt es sich an, als ehemaliger Kriminalbeamter im Landtag zu sitzen? Ist das was ganz Fremdes, Politik machen zu sollen, zu dürfen, zu müssen?
Naja, ich sag mal, Politik machen zu dürfen, ist es ja tatsächlich, Politik ist ja ein Dienstleistungsgeschäft. Man muss es ja auch so annehmen und sich selbst immer ein Stück weit als Dienstleister am Menschen sehen. Das war mir nicht ganz unbekannt, weil ich ja im Vorhinein und immer noch auch Stadtverordneter bin in Potsdam. Und von daher waren mir viele Sachen auch bekannt in Sachen Kommunikation oder wie bewege ich Dinge und wie lang und kompliziert können manchmal Wege sein, bis man zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Nichtsdestotrotz, natürlich Teil der Wahrheit ist auch, dass Politik im Alltag, also Berufspolitiker zu sein, ist ein Stück weit eine andere Lebenswirklichkeit. Man macht es nicht mehr im Ehrenamt, sondern man macht es hauptberuflich und es gehört schon wieder ein neues Denken auch dazu. Wie gesagt, immer alles vor dem Hintergrund, dass ich mein Amt oder mein Mandat immer noch mit Demut und Respekt gegenüber denen trage, die mich auch hierher gebracht haben. Aber auch aus meinem Selbstverständnis heraus, dass ich sage, Politik ist definitiv ein Dienstleistungsgeschäft und ich diene den Menschen in meinem Wahlkreis und das tue ich nach bestem Wissen und Gewissen, solange wie die Menschen mich hier wollen. Ja.
Gut, das haben wir dich ja eingeladen, um nicht über den Alltag zu sprechen, wobei das vielleicht auch mal ganz interessant wäre, sondern über deine Erfahrung, die du gemacht hast als Kriminalbeamter, denn wir hatten uns ja dem Thema Rassismus in der Gesellschaft und besonders bei der Polizei zugewandt und haben uns vorgenommen, neben der Frage, wie kann man darauf gesellschaftlich zu reagieren, so ein bisschen in die Ursachenforschung zu gehen. Und vielleicht, ich würde dich bitten, mal zu beginnen, was könnten wir ursachentechnisch an Fragen an Uwe stellen?
Also wir haben überlegt, was wir fragen könnten und ein interessanter Aspekt oder eine Frage, die uns dabei aufgekommen ist bei dem Thema, ist, was genau sind die Ursachen für dieses Problem, für den Rassismus in der Polizei?
Naja, also ich sag mal so, ich würd's nicht pauschal so stehen lassen wollen, dass wir von Rassismus in der Polizei sprechen. Also grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, das ist maximal konsensfähig, egal wo Rassismus in unserer Gesellschaft auftritt. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das müssen wir alle gemeinsam bei den Wurzeln packen und da dürfen wir uns nicht verstecken. Und das greift doch so ein bisschen meinen Grundsatz auf. Ich sage immer, Meinung und Haltung dürfen in der heutigen Zeit kein Luxus sein, sondern müssen Pflicht eines jeden sein. Und gerade auch gegenüber, sage ich mal, denen, die immer Rechtsextremismus leben oder propagieren oder versuchen, in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und Zielgruppe sind immer Vereine, Institutionen des öffentlichen Lebens, weil man dort halt auf viele Menschen trifft, mit denen man, sage ich mal, kommunizieren kann. Nun ist Polizei, das ist auch Teil der Wahrheit, sage ich mal, ein Querschnitt der Gesellschaft, unserer Gesellschaft, ne? Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, Väter, Großväter, junge Menschen etc., die alle unterschiedliche Lebensphilosophien haben, Lebensgeschichten und die im Wesentlichen alle eint, der Wille oder der Wunsch, sage ich mal, Polizist sein zu dürfen. Und um Polizist zu sein, und das muss auch jeder wissen, leiste ich ja einen Eid auch auf die Verfassung des Landes Brandenburgs. Ne? Das ist ja im Landesbeamtengesetz so verankert. Und das heißt, ich verschreibe mich den Grundsätzen unseres Grundgesetzes und aber auch der Landesverfassung. Und das sollte im Wesentlichen oder im Gänze auch schon den Aspekt des Extremismus, Antisemitismus etc. auch alles ausschließen. Jetzt konkret auf deine Frage oder auf Ihre Frage, auf deine Frage. wie kommt der Rechtsextremismus in die Polizei? Das ist schwierig. Also wie gesagt, wie eingangs, ich würde mich grundsätzlich dagegen verwehren, zu sagen, das ist ein sehr verbreitetes Phänomen. Nichtsdestotrotz, natürlich Teil der Wahrheit ist, es gibt überall sogenannte schwarze Schafe, auch bei der Polizei. Jetzt gilt es, die mit hoher Sensibilität in irgendeiner Art und Weise ausfindig zu machen. Und Rechtsextremismus, wenn man versucht, so ein Phänomen zu erklären, dann klingt es mitunter immer ein Stück weit wie Rechtfertigung. Deswegen will ich mich da auch in dem Themenfeld an der Stelle, sage ich mal, vorsichtig bewegen. Weil, wie gesagt, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ich sage mal an der Stelle meine persönliche Meinung. Und wie gesagt, die fängt halt an mit dem normalen Querschnitt aus der Mitte der Gesellschaft. Viele, die sich, sag ich mal, im Polizeiberuf wiederfinden. Und zum Polizeiberuf gehört sicherlich auch, dass es einer der wenigen Berufe ist. Wenn du dort in den Einsatz gehst, dann ist es in der Regel nicht so, dass du irgendwo erwartet wirst von Menschen, die dich lachend in Empfang nehmen und dir Blumen schenken, weil du so ein toller Mensch bist. Sondern Menschen rufen die Polizei genauso wie die Feuerwehr oder sie zum Arzt gehen, weil sie irgendwas haben, weil Sachen geschehen sind, die es von der Sachlage her, sage ich mal, nötig machen, dass da Polizei als rechtsstaatliches Instrument einschreitet. Und das können, wie gesagt, Auseinandersetzungen psychischer, physischer Art sein, ein Unfall etc. Und man hat natürlich auch immer mit einem Gegenüber zu tun. Und das Gegenüber spielt auch immer eine große Rolle, sage ich mal, in der Gesamtmeinungsbildung. Und ich sag mal, diese Erfahrungen aus dem Lebensalltag eines Polizisten, die sind schon schwierig. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, also man kann Rechtsextremismus in der Polizei grundsätzlich nicht rechtfertigen und nicht dulden. Man kann versuchen zu verstehen, warum Menschen sich zumindest gedanklich in diese Richtung bereit sind zu bewegen. Also das versuche ich, das ist jetzt soweit mal als diplomatisches Mittel meinerseits, um nach bestem Wissen und Gewissen zu versuchen, deine Frage zu beantworten. Wie gesagt, Polizei macht viel, auch Politik macht viel. Es gibt ja auch, sag ich mal, innerdienstliche Strukturen in der Polizei, die sich damit fassen und die das auch als disziplinarrechtliches Vergehen sofort ahnden. Ja, und grundsätzlich, wie gesagt, ist das verabscheuungswürdig und gehört nicht in die Polizei und gehört auch gar nicht in diese Gesellschaft.
Man merkt, du bist schon Politikprofi, schaffst in 4 Minuten die Frage so halb zu beantworten und halb vorbeizugehen. Ein bisschen genauer wollen wir es schon wissen. Du hast ja die Polizeiausbildung erlebt. Jetzt gibt es Studien aus NRW, die sagen, dass im Laufe der Polizeiausbildung eigentlich solche Ressentiments abgebaut werden, weniger werden. Jetzt gibt es natürlich exemplarische Beispiele, die das Gegenteil behaupten. Wir haben im Intro heute einen Ausschnitt gehört von einem Polizeischüler, der beschreibt, wie das N-Wort in seinem Deutschunterricht in der Polizeiausbildung ständig benutzt wird, wie das normal ist, in entsprechenden Chatgruppen Bilder auszutauschen. Deshalb die Frage an dich, wie hast du das in der Ausbildung miterlebt? Wurde das thematisiert? Wurdet ihr auf diese Situation vorbereitet? Gab es irgendeine Form von Auseinandersetzung mit diesen Problemfeldern, auf die ihr getroffen seid, die für euch von Relevanz waren?
Also ich sag mal, wenn ich jetzt zurückblicke in meine eigene Polizeiausbildung, das war ja Anfang der 90er Jahre. Und da gab es ja bestimmte Phänomene wie WhatsApp etc., das gab es ja noch nicht. Wir hatten nicht mal ein Handy, konnten nicht mal SMS schreiben. Aber ich will an der Stelle ein Stück weit zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe. Was wir schon alle hatten, das war eine Meinung und eine Haltung. Und ich bin ja mehr oder weniger als gefühlter Pazifist zur Polizei gekommen. Wie gesagt, in unserer Lebenswirklichkeit Anfang der 90er, wir hatten ja ein ähnliches Phänomen, wie wir das heute haben. Das muss man ja auch mal sagen. Anfang der 90er fühlten sich viele Menschen frei, waren frei und fühlten sich aber auch frei, alles sagen zu dürfen und zu können, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise rechtlich geahndet wurde. Und wir hatten Anfang der 90er Jahre, und unsere Ministerin Manja Schüler spricht ja in diesem Zusammenhang immer von diesen sogenannten Baseballschlägerjahren. Und dieses Phänomen gab es wirklich. Und es macht es wirklich auch frühzeitig erforderlich, dass wir eine politische Meinung und eine politische Haltung und die Bereitschaft auch hatten, uns mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Und wenn ich jetzt mal in Richtung meiner Ausbildung gucke, ja, wir hatten Fächer, sage ich mal, wie Soziologie, Pädagogik und andere, sage ich mal in Anführungsstrichen, kleine Geisteswissenschaften, wo wir vorbereitet wurden auf das, was uns erwartet, aber auch wo wir Lehre erfahren durften, was bedeutet Demokratie, wie lebt man Demokratie, wie manifestiert sich Demokratie in der Gesellschaft und welche Rolle spielt Polizei dabei, nicht nur Rechtsstaat, sondern auch Demokratie in dieser Gesellschaft zu sichern. Und ich glaube, man kann auch das Verständnis in den 90er Jahren gegenüber Rechtsextremismus ein Stück weit mit dem, was es heute im Wesentlichen nötig macht, wie man sich Rechtsextremismus gegenüber verhalten soll, vergleichen. Und wie gesagt, es braucht eine strukturierte, objektive und mutige Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, auch in der Polizei, gerade in der Polizei, weil Polizei ist Vertrauensträger. Ne? Und von Polizei erwartet man, dass sie den Rechtsstaat nicht nur vertritt, sondern dass sie Rechtsstaat lebt und versteht und nach den Grundsätzen des Rechtsstaatsprinzips auf den Füßen des Grundgesetzes handelt. So, das jetzt klang zwar jetzt irgendwie schwer politisch, aber ich sag mal, die Lebenswirklichkeit reflektiert, will ich einfach nur sagen, Meinung, Haltung und jederzeit die Bereitschaft, sich diesem Phänomen entgegenzustellen. Das braucht Kraft und das braucht Mut und das braucht Willen. Und daran muss jeder bei sich selbst arbeiten und das dann auch in die Gesellschaft hinein kommunizieren. Ja, so weit vielleicht erstmal von mir.
Ich hätte eine Frage an der Stelle. Finden Sie, beziehungsweise findest du denn, dass heute in der Polizeiausbildung genug getan wird, um diesem Problem entgegenzuwirken?
Naja, es ist schwer zu beantworten, weil solange wie solche Phänomene tatsächlich vorhanden sind und auch in die Öffentlichkeit kommuniziert werden, solange ist es ja auch immer ein Zeichen dafür, dass scheinbar nicht genug getan wird oder dass die Mittel, die zur Anwendung kommen, nicht geeignet erscheinen, um Menschen, sage ich mal, aufzuklären oder von einem Weg zu überzeugen, der Rechtsstaatlichkeit dient. Und ich glaube, Polizei macht viel. Polizei ist sehr sensibel und auch an der Hochschule der Polizei gibt es ja derzeit Lehrgänge und Kurse, die sich genau mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Aber das ist halt auch immer so eine Geschichte Sender-Empfänger. Du kannst als Lehrender, sage ich mal, kannst du alles geben. Wenn die Bereitschaft auf der anderen Seite nicht da ist, dir zuzuhören und das zu verstehen, was du bereit bist zu geben, dann hast du sowieso immer ein Problem. Aber grundsätzlich meine Meinung, und davon bin ich voll überzeugt, die Hochschule der Polizei macht da sehr viel und die versuchen das Beste. Und wie gesagt, schwarze Schafe gibt es immer. Und die Königsdisziplin an der Stelle ist natürlich, die in irgendeiner Art und Weise rauszuselektieren und auch aus der Polizei zu entfernen.
Also die Frage ist ja jetzt sozusagen, es sind ja, sag ich mal, nicht nur wenige schwarze Schafe, sondern es werden ja immer mehr Fälle sozusagen aufgedeckt, die entweder in solchen Gruppen sind oder irgendwelche rechtsextremistischen Sätze sagen oder dementsprechend handeln. Was denken Sie, wären dafür mögliche Lösungsansätze, weil ja sozusagen es hieß, dass man eher im Alltag mit diesem Rechtsextremismus konfrontiert wird und gerade wenn man mit diesen sozusagen nicht-deutschen Gruppierungen Kontakt hat, gerade bei der Polizei sind es ja meistens eher problematische Kontakte. Was denken Sie, wie kann man da irgendwie eine Lösung finden, dass das dem ein bisschen entgegengewirkt wird?
Ja, schwierig. Also meine Position und meine Meinung, die ich an der Stelle vertrete, ist, dass für mich alle Menschen egal welchen Geschlechts oder welcher Zugehörigkeit religiösen, für mich sind immer grundsätzlich alle Menschen gleich. Und das gilt ja auch vor dem Gesetz. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. So, und wenn wir jetzt konkret darüber diese Phänomene, Chatgruppen sprechen, dann haben wir da natürlich schon erstmal ein Problem. Dieser ganze Bereich Chat, das ist ja ein sogenannter geschützter Bereich. Ne? Da musst du ja mit rechtsstaatlichen Mitteln noch erstmal rankommen, beziehungsweise oftmals ploppen diese Phänomene ja nur auf, weil irgendjemand, der in diesem Chat ist, zur Besinnung kommt und sagt, also das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und das, was dort kommuniziert wird oder dort, wie sich dort verhalten wird, das gehört definitiv bekannt gemacht und geahndet. Und meine persönliche Meinung zum Umgang mit solchen Phänomenen oder mit Menschen, wie gesagt, ob du dann ein Polizeischüler bist oder weiß ich nicht, ein Lehrling auf dem Bau oder sonst wo, die gehören alle gleich behandelt und die gehören alle gleich für das, was sie da tun, bestraft. Nur bestrafen ist ja immer das eine. Oftmals erreicht man ja Menschen nicht unbedingt, indem man sie nur bestraft, ne? Oder sie werden ja nicht 100% von dem falschen, von eigenem falschen Handeln überzeugt, wenn man sie bestraft. Deshalb braucht es auch sowas wie Aufklärung in der Gesellschaft. Man muss da auch einen ganz progressiven, glaube ich, aufklärerischen Ansatz wählen. Und dazu gehört eine offene, strukturierte und sehr, sehr kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Und das ist ja genau das, was ihr hier, so verstehe ich das jedenfalls für mich, was ihr hier gerade praktiziert. Ja, ihr bringt mich in eine Situation oder versucht mich in eine Situation zu bringen und konfrontiert mich aus meiner alten Rolle heraus, in meiner neuen Rolle mit diesem Phänomen. Und sage ich, oh ja, dieses Phänomen gibt's und damit gehört sich stringent auseinandergesetzt und es gehört definitiv geahndet.
Ja, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie würden jetzt Innenminister sein und würden feststellen, dass in der Polizei immer mehr Fälle von Rassismus auftreten, wie würden Sie sich verhalten? Wie würden Sie vielleicht dem Ganzen entgegenwirken? Ja, was wären Ihre möglichen Lösungsansätze, dem vorzubeugen auch in Zukunft und den Rassismus zu bekämpfen?
Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem man sich offen und möglichst transparent auseinandersetzen muss, auch um die nötige Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit und Akzeptanz in den Maßnahmen, die dann zwingend notwendig sind, zu generieren. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Handlungsfelder, in denen man sich mit diesem Phänomen auseinandersetzen muss. Das ist natürlich die Auseinandersetzung, sagen wir mal, die progressive Auseinandersetzung, also die offene Auseinandersetzung im Sinne von, sind Straftatbestände erfüllt? Wenn ja, dann gilt es, diese zu verfolgen. Gibt es Ansätze, dass es disziplinarrechtlich geahndet werden muss, dann soll das so geschehen. Aber ich sag mal, Repression ist nur eine Seite der Medaille. Man muss sich auch immer fragen, wie kam es dazu? Ne? Wie haben die Menschen den Weg dorthin gefunden in Sachen Meinungsbildung? Und ich glaube, da braucht es dann auch einen präventiven Ansatz in Sachen Kommunikation und Auseinandersetzung mit dem Thema. Aufklärung, Fortbildung, Weiterbildung und das vielleicht nicht nur theoretischer Art, sondern ich bin immer ein Mensch, sage ich mal, der sagt, aus dem Leben lernen, vom Leben lernen. Und die offene Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit ist, glaube ich, auch ein geeignetes Mittel, um mit Blick in die Zukunft den gleichen Schrecken, sage ich mal, zu verhindern. Und das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, aus meiner Sicht eine Form der offenen Auseinandersetzung ist zum Beispiel auch, dass man verpflichtend Besuche macht an Orten, die für die Grausamkeit der Vergangenheit stehen. Ob das nur Konzentrationslager sind oder Mahn- und Gedenkstätten oder man redet einfach mal. Und die Zeit gibt es ja heute noch her oder lässt es zu. Es gibt ja noch Leute, Menschen, die diese Schrecken erlebt haben und darüber berichten möchten. Und ich glaube, nirgendwo kriegt man das authentischer und ehrlicher vermittelt, die Sensibilität dieses Themas als mit Menschen zu reden oder Orte zu besuchen. Also wie gesagt, wenn ich die Gelegenheit hätte und ich würde mich irgendwann eines Tages in dieser Rolle wiederfinden, dann will ich mir das Bewusstsein erhalten, dass diese Medaille durchaus zwei Seiten hat. Die eine ist die, wie verfolge ich das Phänomen möglichst offen und transparent, um Akzeptanz und Toleranz, sage ich mal, für die weiteren Maßnahmen zu generieren. Aber ein ganz wesentlicher Teil der Bekämpfung ist Aufklärung. Aufklärung und Auseinandersetzung, progressive Auseinandersetzung mit dem Thema. Und aus meiner Sicht eine Null-Akzeptanz-Linie an der Stelle. Ja.
Dankeschön, das sind sehr interessante Ideen. Ich habe noch eine Frage, und zwar betrifft sie eine Studie zum Beispiel, die auch häufig diskutiert würde. Also halten Sie im Allgemeinen empirische Erhebungen für sinnvoll oder eher nicht und warum?
Naja, empirische Erhebungen, also soweit ich das noch aus meinem Soziologieunterricht, sag mal, wieder vorkramen kann, leben ja von der Breite der Zielgruppe, ne? Also es braucht ja eine möglichst breite Zielgruppe, die möglichst repräsentativ ist an der Stelle, was Geschlecht und Alter und soziale Strukturen angeht. Aber sicherlich ist es aus meiner Sicht, wenn es richtig angewandt wird, ein Mittel und ein Instrument, was die Lebenswirklichkeit maximal authentisch in die Wissenschaft reflektieren kann. Natürlich. Ja,
ja, dann danken wir Ihnen erstmal oder dir recht herzlich für deine Zeit, für die Bereitschaft. Du hast vorhin so ein bisschen angedeutet, dass es schön wäre, wenn das viele andere auch machen würden. Nur mal an der Stelle, um das zu reflektieren. Also du warst nicht der Einzige, den ich angefragt habe, sondern eine ganze Menge. Auch teilweise Ausbilder, die in Oranienburg arbeiten, also dort entsprechend Polizeiausbildung machen, die leider nicht bereit waren. Übrigens war auch niemand von denen bereit, im Politiktag im Januar über Racial Profiling zu sprechen. Also vielleicht wäre das auch ein Punkt, einfach schon in die Schulen zu gehen, ne? Die Bereitschaft da zu erhöhen, die Sachen aufmerksam zu machen, transparent zu sein. Ich glaube, das sind alles so Wege, die du angesprochen hast, die helfen könnten. Herzlichen Dank auf alle Fälle. Schön, dass du bereit warst, dich daran zu beteiligen. Und vielleicht können wir dich ja an einem anderen Ort, an einer anderen Stelle, zu einem anderen Thema wiedergewinnen. Ich glaube, das kann für beide Seiten sehr gewinnbringend sein. Danke, Uwe.
Ich danke und jederzeit gerne wieder. Es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal.
So, da sind wir zurück aus dem Gespräch mit Uwe. Ja, jetzt die Frage an euch. Hat uns das Gespräch mit Uwe Adler jetzt irgendwie weitergeführt, was die Ursachenforschung betrifft und die Insicht? Wie habt ihr das Gespräch wahrgenommen? Nicht so viele Freiwillige.
Also, ich finde, es hat er hat uns einen guten Einblick gegeben, da er gerade aus seiner persönlichen Perspektive doch einiges zu erzählen hatte. Und obwohl er persönlich betroffen ist als Polizist, also auch zu diesem Kollektiv gehört, war er dennoch sehr reflektiert in seinen Aussagen und hat uns auch einen neuen Blickwinkel gegeben. Also, dass man dennoch nicht alle Polizisten auf eine Stufe stellen darf und dass man das Problem differenziert betrachten sollte.
Im Anklang zu Alice wollte ich noch hinzufügen, dass diese Multiperspektivität wirklich einen essentiellen Beitrag zu meinem Blickwinkel auf die Polizei geleistet hat. Ich denke, den hatte man vorher nicht und den hätte man auch ohne solch ein Gespräch niemals so schnell und so einfach bekommen.
Ja, also ich denke, er hat trotz seiner Erfahrung als Polizist dennoch sehr auch detailliert, sag ich jetzt mal, die politische Seite dargestellt und er hat sehr im politischen Raum argumentiert und dementsprechend eben auch eine andere Sichtweise, die wir vielleicht so als normaler Bürger nicht sehen, beleuchtet.
Ja, also ich würde mich den Ganzen erstmal anschließen. Dennoch möchte ich das vielleicht ein bisschen allgemeiner fassen oder so sagen, dass ich im privaten Umfeld auch Verwandte habe, die halt in der Polizei aktiv arbeiten und man halt in jedem Gespräch so ein bisschen rausgehört, dass die Person ein bisschen träge auf das Thema antworten beziehungsweise auch etwas negativen Blickwinkel drauf haben, weil es ja für sie immer sehr schlecht ein allgemeines Bild auf den Beruf wirft und das halt für sie auch sehr nervend ist, sage ich mal.
Also ja, dem würde ich erstmal zustimmen, aber ich finde, also es war auf jeden Fall interessant, diese Innensicht mal zu bekommen. Er hat auch immer sehr, also er war sehr bemüht, sehr reflektiert und differenziert zu antworten. Allerdings ist in dem ganzen Gespräch ein bisschen wenig Inhalt rübergekommen, finde ich. Also er hat schon jede Frage sehr eloquent auch teilweise umschifft, aber im Endeffekt ist dann an Substanz nicht wirklich viel am Ende bei rausgekommen.
Ja, das war auch ein bisschen mein Gefühl. Also ich habe ihm ja vorgeworfen im Gespräch irgendwann, dass er Politiker durch und durch ist und das erst nach knapp einem Jahr im Landtag, weil er schon schafft, den Antworten so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Er hat danach mir mal gesagt, er muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Klar, er ist ja im Prinzip ja nur freigestellt für seinen Dienst im Landtag und muss sich aufpassen, wie viel er sagt. Das hat man, glaube ich, so ein bisschen gemerkt. Diese Offenheit ist nicht immer ganz so da und nicht ganz so möglich vielleicht als Innensicht und daraus resultiert vielleicht an bestimmten Stellen so ein bisschen seine, wie sagen, Unsicherheit, aber seinen Weg, bestimmten Antworten aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, das wäre der wahrscheinlichste Blick. Sei denn, hast du, Hans, noch irgendwas anderes wahrgenommen?
Ach Gott, ja. Also das, was du als letztes beschrieben hast, ist natürlich auch mein Eindruck. Also er ist vielen Fragen in der Art und Weise, eher mindestens halb ausgewichen, die wir ganz gut kennen, wir politische Journalisten aus Gesprächen mit Politikern. Und wenn das, was du jetzt gesagt hast, dass er der hinterher sagte, ja, ich muss ja vorsichtig sein und bin ja nur freigestellt, das ist eigentlich eine Illustration dessen, was wir vorher diskutiert haben, dass es nämlich schon eine Art Gruppendruck gibt. Das ist Ausdruck von Druckengrupp. Wenn einer sagt, ja, ich kann jetzt nicht so offen darüber reden, weil ich muss mich dann hinterher wieder mit dieser Gruppe, dem Kollektiv der Polizisten, irgendwie arrangieren, das ist Ausdruck der Tatsache des Gruppendrucks. Das hat er eigentlich bestätigt. Was mir noch aufgefallen ist bei ihm, er hat mehrfach gesagt, Polizei, das sei ja, er würde das als eine Dienstleistungstätigkeit ansehen. Da finde ich, er sollte da noch mal drüber nachdenken, weil Dienstleistung ist Polizei nicht. Eine Dienstleistung ist eine Leistung, wo der Kunde sich etwas kauft. Und dann auch bestimmt, was da Dienst zu leisten ist. Das ist Polizei nicht. Polizei ist Bestandteil des Staatsapparates. Sie ist Ausdruck der Gewaltenteilung. Sie hat das Gewaltmonopol. Und diese Rolle hat sie auszufüllen. Jetzt kann er sagen, wir dienen der Öffentlichkeit. Kann man sagen. Das ist aber keine Dienstleistung. Er hat einen völlig falschen, finde ich, völlig falschen Begriff davon gemacht. Wenn ein Dienstleistung ist, wenn ein Polizist den Polizeidienst quittiert und in eine private Bewachungsgesellschaft geht, dann kann man den als Dienstleistung buchen. Aber das ist nicht die Aufgabe eines Polizisten. Wenn er sagt, wir sind hier ja eigentlich mehr so eine Art Dienstleistungsunternehmen, verzichtet er auf die Souveränität und Verantwortung, die Polizei als Staatsorgan, was sie nun mal ist, haben muss.
Gut, dann stellt sich natürlich umso mehr die Frage, wie politisch darauf reagieren. Aha, hat uns ja berichtet, dass es die Diskussion um eine Studie gab zum Rassismus in der Polizei. Das ist ja nicht vom Tisch, aber es heißt ja jetzt etwas anders. Es geht jetzt um Alltagswahrnehmung der Polizisten, die erforscht werden sollen. Die Frage wäre jetzt an euch, haltet ihr, genau wie AHS vorgetragen hat, eine solche Studie für sinnvoll? Macht das Sinn, das so zu erforschen? Oder ist das im Prinzip nur schönes statistisches Beiwerk, was daraus kommt, was ohne wirklichen Effekt für das Handeln der Polizisten als auch für den politischen Input ist? Wie seht ihr das?
Also ich denke, es könnte schon einen gewissen Effekt erzielen, wenn die Polizisten nicht in diesem Gruppenzwang wären und sich frei öffnen könnten. Allerdings muss man sehen, dass man erstmal das strukturelle Problem in der Polizei sowieso gelöst wird. Und ich denke, da würde eine Studie nicht groß bei helfen, da diese eben nur die Fälle an Rassismusfällen und Alltagssituation darstellen würde, aber eben nicht das Grundproblem oder eben eine mögliche Lösung aufzeigen würde.
Da würde ich ein bisschen widersprechen. Also na klar würde eine Studie das strukturelle Problem erstmal nicht beheben, aber um überhaupt zu wissen, wie man adäquat reagieren kann und wie viele Fälle es überhaupt generell gibt, weil aktuell wird ja immer mit Zahlen da rumgeworfen, die aber gar keine Bestätigung irgendwo her haben. Und deshalb denke ich schon, dass empirische Erhebungen da durchaus aufschlussreich sein könnten. Aber natürlich kann man ein strukturelles Problem auch nicht am Ende nur an Zahlen festmachen. Und da muss es auch andere Maßnahmen geben.
Im Anklang dazu muss man aber dieses strukturelle Problem erstmal erfassen, beziehungsweise das Ausmaß dieses strukturellen Problems, um dann, wie bereits gesagt wurde, die adäquaten Lösungen, beispielsweise in Form von unabhängigen Anlaufstellen für kooperationswilligen Beamten, bieten zu können.
Wenn ich dazu was sagen darf, weil ihr jetzt im Grunde alle den Begriff Struktur bzw. strukturelles Problem verwendet habt, da habe ich ein Problem damit. Was ist denn eigentlich Struktur? Mit welchem Strukturbegriff arbeitet ihr, wenn ihr sagt, da gibt es ein strukturelles Problem? In der Debatte, und das Innenministerium hat sich da ja massiv, Seehofer vorweg, dagegen gewehrt, diese Racial Profiling-Studie zu machen, weil sagt, wir haben kein strukturelles Problem. Und die haben einen Begriff von Struktur. Er sagt, Struktur ist dann, wenn wir sozusagen ein klares System haben, in dem steht, wir sind Rassisten. So, und wenn das aber weder Auftrag noch Training der Polizei ist, haben wir da keine Struktur und deswegen haben wir kein strukturelles Problem. Was wir hier im Ansatz diskutiert haben, nämlich welche Faktoren etwas bewirken, wie zum Beispiel der Gruppendruck, wie zum Beispiel nicht ausgegrenzt werden wollen, kein Nestbeschmutzer sein zu sollen. Das sind, ich nenne es jetzt mal Soft Structures, das sind sanfte Strukturen. Und wenn man da muss man dann sagen, in welcher Weise sind da Struktur und Einzelperson oder Kleingruppe miteinander verbunden? Also wir müssen selber, bevor wir strukturelles Problem als so eine Art Totschlagargument verwenden, was dann nur zu Abwehr von der anderen Seite her führt, müssten dann auch immer reflektieren und sagen, was meinen wir jetzt eigentlich, wenn wir von Struktur reden?
Also wenn ich von Struktur rede, rede ich von der Struktur, wie diese Institutionen aufgebaut sind. Also hierbei in diesen, ich kenne den Fachbegriff jetzt nicht, also ich sag mal in den Gruppen, in den einzelnen Einheiten, diese Hierarchiestruktur, von der aus meistens oder in einigen Fällen jedenfalls dieser Rassismus in den einzelnen Einheiten ausgegangen ist. Da führende Positionen, machthabende Positionen eben solch rechtes Gedankengut in die Gruppe geworfen haben, sage ich mal. Und die sich unterzuordnenden Beamten dieses Gedankengut einfach angenommen haben, nicht in Frage gestellt haben, um eben keine dienstlichen Konsequenzen davon tragen zu müssen, die eben durch diese in der Hierarchie übereinstehenden Beamten verhängt werden hätten können. Und das meine ich persönlich mit diesem strukturellen Problem, also diese Struktur der differenzierten Einheiten in den einzelnen Institutionen.
Hans, hast du einen anderen Begriff? Weil du guckst so skeptisch. Es sieht ja jetzt keiner im Podcast, aber ich sehe dein Gesicht.
Ich habe jetzt nur gewartet, ob vielleicht jemand sagt, ja, ich habe jetzt einen anderen Struktur. Also das ist sicherlich eine Definition von Struktur und richtig, Polizei und polizeiähnliche oder militärähnliche Organisationen sind stark hierarchisch organisiert, basieren auf Befehl und Gehorsam. Gleichwohl gehört zu deren Strukturen auch, dass zum Beispiel Befehle, die gegen Verfassungsgrundsätze verstoßen, nicht gegeben werden dürfen. So, und das ist letztlich auch Bestandteil der Struktur. Und die Frage, und wir haben ja auch gesehen, das habt ihr im Intro drin gehabt, das war ja eine Reportage oder ein Bericht, wo ein ehemaliger Polizeischüler gesagt hat, und da wurde mir das und das gesagt und wir müssen besser schießen lernen, weil da hat sich jemand so geöffnet und geoutet. Das heißt also, inwiefern diese, jetzt müsste man sagen, inwiefern, wie stark wirkt diese hierarchische Struktur? Und jetzt kommt dann der zweite interessante Punkt, welche empirische Relevanz hat das? Wenn du aus mehreren hunderttausend Polizeibeamten, die es in Deutschland gibt, selbst wenn du sagst, wir haben hier 2-3 Dutzend konkrete Fälle, wo das so ist, kann man dann schon sagen, das ist ein Indiz für die gesamte hierarchische Struktur, wie du sie beschrieben hast, der Polizei. Für solche Bewertungsnotwendigkeiten, in denen man steht, finde ich persönlich in der Tat dann repräsentative Untersuchungen und Studien, die das in der Relation zuordnenbar machen, ziemlich wichtig.
Ja, ich persönlich sehe das genauso, da man das jetzt noch nicht klar einordnen kann. Es gibt nur den offiziellen Lagebericht des Bundeskriminalamts, aber keine Dunkelziffern. Die sind nicht erfasst. Und um zu wissen, um zu erfahren, welches Ausmaß dieser Extremismus überhaupt hat oder wie groß das Problem ist, dafür müsste man tatsächlich eine Studie einfordern.
Letztlich bleibt ja auch so ein bisschen die Frage, Hans hat es ja angedeutet, wo sind Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Studie? Was erfasst sie, was erfasst sie nicht? Wann wird sie quasi wirklich repräsentativ? Ich weiß gar nicht, ob sie repräsentativ werden muss, ehrlich gesagt, in der Ausdrucksform. Denn es geht ja letztlich auch darum festzustellen, das, was wir vorhin so ein bisschen versucht haben anzuschneiden, welche Faktoren kann es nur geben, die solches Verhalten fördern. Das muss ja noch nicht strukturell bedingt sein, das können ja auch Einzelfaktoren sein. Und wenn man nach so einer Studie feststellt, okay, es gibt beispielsweise die Feststellung, es wird in der Ausbildung zu wenig thematisiert, das war ja eine Erkenntnis nach dem Racial Profiling, dass man sowas stärken muss zum Beispiel, dann ist es ja ein Ergebnis. Genauso wie man vielleicht feststellt, dass es zu wenig psychologische Nachbearbeitung gibt. Na, also wenn Polizisten vor dir stehen in der Reihe und in Demonstrationen stark getroffen werden, verletzt zu Boden fallen, dass du dann Aggression entwickelst, ist glaube ich klar. Dann bleibt die Frage immer, wie ist die Nachbearbeitung? Und von daher wäre so eine Studie meines Erachtens zumindest hilfreich, um vielleicht solche Faktoren herauszustellen und in der Polizeiarbeit, in der Ausbildung, als auch im Umgang vielleicht zu fördern, dass solche Faktoren nicht so eine starke Wirkung entfalten.
Ja, also der Wandel von Faktor zur Struktur, das ist ja ein dynamischer Prozess und der ist nicht einfach an einem Tag ist nur ein Faktor und am nächsten Tag ist es schon Struktur. Und die Dynamik solcher Prozesse verstehen zu können, das ist, glaube ich, das eigentlich Wichtige. Jemand, der auch medial ganz gut zu finden ist, Raphael Beer, Polizeiausbilder in Hamburg, der hat in Interviews im Spiegel oder auch in diversen Podcasts, hat der genau diese Dimensionen angesprochen. Und vermutlich ist einfach das Thematisieren dieser Wirkungsfaktoren und wo sie gegen andere, zum Beispiel Grundgesetze, gegen Verfassungsnormen verstoßen und dass das nicht hinnehmbar ist und dass das Einrichten von auch innerhalb der Polizei Institutionen wie Ombudsmänner oder Frauen, wo dann auch solche Vorfälle geschützt, also anonym gemeldet werden können, das sind alles, jetzt sage ich wieder, Faktoren, die dazu dienen kann, dass sich solche Strukturen eben nicht bilden oder nicht verhärten, sondern aufgeweicht werden. Und da sind, ich weiß auch nicht, wie empirisch eine Studie überhaupt sein kann. Also es kommt jetzt bei dieser Studie oder Studien in extremer Weise drauf an, wie wird die konstruiert, wer führt sie durch. Das darf jedenfalls nicht einfach nur so sein, dass ein paar polizeifreundliche Wissenschaftler sagen, und jetzt machen wir hier mal irgendwas und dann ist das Ergebnis wieder toll.
Gut, hat jemand von euch noch weitere Punkte dazu, die wir noch nicht gehört haben, Argumente, die wir noch ergänzen sollten?
Ja, also ich stimme dem zu. Also Ihnen, Hans Hessen, ich halte einzelne Befragungen auch auf keinen Fall für sinnvoll, da bedarf es schon mehr. Aber was mir auch noch einfällt als Punkt, ist das, was genannt wurde. Im Interview haben wir gehört, dass die rechte Szene ja bereits seit den 90er Jahren ja regelrecht erstarkt ist. Und ich finde, dass man dann trotzdem daran festhalten sollte und dieses Problem in Angriff nehmen sollte, wenn es doch schon so lange besteht. Mein Eindruck ist, dass es erst durch die Ereignisse in diesem Jahr so stark medial beleuchtet wurde. Also natürlich haben wir auch vom NSU gehört und von anderen rechtsextremen Vorfällen, aber noch nicht in diesem Ausmaß. Und ich finde, es ist eine Art Wachrütteln auch an die Politik, aber genauso für die Gesellschaft.
Wenn ich noch eine Empfehlung geben darf, gestern Abend hat Frontal 21 im ZDF eine Reportage gebracht. Die haben eine Berliner Polizeieinheit begleitet, die hauptsächlich Cottbuser Tor und am Görli im Einsatz war, also sozusagen Brennpunkte der Drogenszene, wo bekanntermaßen ein erheblicher Teil des Drogenhandels realisiert wird von Menschen mit Migrationshintergrund. Und da schluckte man dann schon, mir ist das jedenfalls so gegangen, wenn man das gesehen hat. Das war ein Bericht, der vielen Polizeibeamten sehr gut gefallen haben wird, weil da wurde dann mal deutlich, jawohl, guck mal, und so ist es. Und wir werden noch von allen Seiten nur hier angepöbelt als die Bösen und ihr Rassisten und so weiter. Also das ist etwas, und dennoch finde ich, müssen gerade Menschen, die kritisch gegenüber den rassistischen, vorurteils, rechtsautoritären oder rechtsextremistischen Strukturen bei Polizei sind, finde ich, müssen wir uns sowas eben auch ansehen, zur Kenntnis nehmen und sagen, welche Rolle spielt das? Das ist ja auch ein Teil der Realität. Wir dürfen nicht nur die Realität zur Kenntnis nehmen, die unserer eigenen Auffassung entspricht.
Dann wäre das ja ein Ergebnis der Studie, oder? Dann würden die Polizisten ja das schildern, dass sie da nicht so wahrgenommen wären, alleingelassen wären mit ihren Problemen vielleicht auch. Und dann wäre das doch eine mögliche Schlussfolgerung, oder täusche ich mich?
Ja, es gibt ja diese Studien oder nicht. Ich finde nur, wenn man ein realistisches Bild gewinnen will, was führt zu diesen furchtbaren Phänomenen, wie diesen rechtsextremistischen Chatgruppen, über die jahrelang nichts erfahren wird, die ja nur durch Zufall aufgedeckt wurden, wo auch Menschen, die das wussten, einfach drüber geschwiegen haben. Das ist skandalös, das ist überhaupt nicht hinnehmbar. Also welche Faktoren führen dazu, dass sich so etwas bildet, dass sich sowas als Gruppendruck und innerer Zwang und kollektive Norm, Cop Culture ist ja so ein Wort, verfestigt. Dazu muss man aber, finde ich, auch solche Erfahrungen, wie in dieser Reportage zu sehen waren, mit einbeziehen und sagen, wie wirken die miteinander, gegeneinander und wo greift man da ein, damit das nicht mehr so ist. Ich weiß da keine Lösung.
Gut, dann halten wir zumindest fest, dass in unserer Reihe alle der Meinung sind, so eine Studie grundsätzlich wäre zu befürworten, in welcher Form sie auch immer umgesetzt wird, mit all den möglichen Grenzen, die natürlich damit in Verbindung gebracht werden könnten und können. Und wir werden mal beobachten, was es da für Ergebnisse gibt und ob es da am Ende ja die Ergebnisse, hoffentlich Erkenntnisse gibt, die fürs eigene Handeln sehr wichtig sind. Ja, okay. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum zweiten Teil. Thema, wie im Intro ja zu hören gewesen, sind wir beim Thema Rassismus, Benachteiligung, Umgang mit Minderheiten auch in der EU vielleicht gar nicht so weit, wie man vielleicht sein sollte. Denn in dem Intro zu hören gewesen war der Umgang in der EU mit Flüchtlingen am Beispiel des Lagers in Moria, was wir uns noch einmal als zweiten Schwerpunkt einmal anschauen wollen. Und LZ, ich bitte dich, uns einmal einzuführen in die Welt der EU und Moria.
Ja, genau, wie schon erwähnt, ist das zweite Thema unseres Podcasts die Flüchtlingspolitik der EU und das Lager in Moria, das ja im September gebrannt hat. Moria liegt im Osten von der griechischen Insel Lesbos und ist halt auch nur 15 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Und man muss sagen, dass auch vor dem Brand im Camp katastrophale Lebensbedingungen geherrscht haben und dieses Camp überfüllt war und damit auch das größte in Europa. Und durch den Brand ist praktisch die Bombe geplatzt, weil die Flüchtlinge sehr unzufrieden waren, sag ich mal, und auch mit den Entscheidungen der griechischen Regierung nicht zufrieden waren, so wie der EU. Und die EU hat folgendermaßen gehandelt. Sie hat Geld zur Verfügung gestellt, und die UNO war total überfordert mit der Situation. Es gab ja dann ein provisorisches Zeltlager, das immer noch herrscht, und es war ein Appell an die Flüchtlinge, dass sie nur dort Asylanträge stellen können. Und die Bewohner auf Lesbos beziehungsweise auch die Flüchtlinge wollten halt eine endgültige Lösung und nicht schon wieder ein neues Camp, deswegen provisorisch. Und wenn man was zu den zu der deutschen Stellungnahme sagen darf dazu, ist es, dass 10 deutsche Städte Hilfe angeboten haben, Seehofer jedoch etwas unschlüssig war, da er den Gedanken, wenn ich das Camp anzünde, komme ich nach Deutschland, nicht unterstützen wollte. Und da hat sich dann für mich die Frage gestellt, ob die EU aus der Flüchtlingskrise 2015 gelernt hat, auch hinsichtlich auf die Situation in Moria beziehungsweise auf die aktuelle Flüchtlingslage.
Gut, dann wäre es also unsere Frage, würdet ihr sagen, die Geschehnisse in Moria haben gezeigt, dass die EU seit 2015, seit der großen Flüchtlingskrise nichts gelernt hat? Oder gab es doch irgendwelche Bewegungen, in welcher Art und Weise? Und das können wir auch gleich verbinden mit der Fragestellung, was müsste denn die EU vielleicht leisten, um dieser Krise anders zu begegnen?
Also eine Antwort auf die zweite Frage kann ich keinesfalls so plakativ geben. Aber auf die erste Frage, um auf die erste Frage einzugehen, denke ich, dass die EU wenig gelernt hat. Insofern, dass die Migranten immer noch an den Eintrittsländern in die EU fest oder an diesen Ländern festhängen, vor den Toren der EU quasi stehen, aber nicht reinkommen. Und sich diese Migrantenansammlung immer weiter exponentiell anwächst, wodurch, sage ich mal, sich die Situation in diesen Erstaufnahmelagern immer weiter verschlechtert.
So sehe ich das auch. Und ich würde auch sagen, dass nicht nur das Geld hilft, sondern man muss halt auch praktisch werden, sag ich mal, und die Flüchtlinge dann auch mit einer Lösung, die ich jetzt nicht parat habe, dazu bringen, nach Deutschland bzw. in die EU reinzukommen, sag ich mal.
Ich finde erstmal, dass ein allgemeines oder generelles Problem das Auftreten der EU ist. Es ist halt, dass wir nicht als Gemeinschaft sozusagen auftreten und wirklich jedes Land so seine eigene Bestimmung versucht durchzuführen und wir halt nicht zusammenhandeln und zusammen versuchen, Lösungen zu finden, sondern jeder vielleicht das Bestmögliche nur für sich als Lösung zu finden oder halt in dem Fall so wenig wie möglich Flüchtlinge aufzunehmen oder auf andere Regionen zu verschieben.
Ja, also ich würde ML da auf jeden Fall zustimmen, dass die EU sich eben immer noch erpressbar macht, zum Beispiel von Erdogan, dass er ihnen mit Flüchtlingen droht, dadurch, dass sie einfach immer noch kein einheitliches Konzept haben, dass jeder sagt, ja, ich bin dafür nicht verantwortlich und jeder die Verantwortung einfach nur von sich wegschiebt.
Ich denke, ein Problem liegt einfach auch daran, es wurden ja Vorschläge für ein neues Asylabkommen getätigt, in denen zum Beispiel Abschiebungen entweder schneller stattfinden sollen oder gerade Anträge schneller bearbeitet werden sollen und die europäischen Länder nicht verpflichtet sein sollen, Flüchtlinge aufzunehmen, sondern alles auf einer freiwilligen Basis geschehen soll und dort sich eben auch das Problem, dass viele Länder ja jetzt schon gesagt haben, von wegen, dass sie diese Flüchtlinge gar nicht aufnehmen wollen, wie zum Beispiel Polen und Tschechien, die da komplett ihre Grenzen zugemacht haben und keine Flüchtlinge aufgenommen haben und da sich das Problem dieser Freiwilligkeit und die Länder, die sich gegenseitig dann helfen sollen, dass das einfach in der EU jetzt schon nicht funktioniert und dann eventuell mit einem neuen Abkommen auch nicht funktionieren wird.
Weiterhin sehe ich das Problem, dass in diesen Erstaufnahmelagern vor allem vulnerable Personen wie Kinder oder Frauen extrem große Probleme haben. Das heißt, im Gegensatz zu, sage ich mal, jungen Männern oder männlichen Migranten haben diese eben schlechtere konditionelle Fähigkeiten, um beispielsweise bei solchen Lagerbränden zu entrinnen, um beispielsweise das harte Leben vor Ort zu überleben und um diese vulnerablen Personen zu schützen, müssen spezielle Mechanismen meiner Meinung nach eingerichtet werden, um gezielt solche Personen wirklich aus diesen Lagern primär oder ja, ansatzweise rauszuholen.
Hans, wie siehst du das?
Oh Gott, wie viele Stunden Zeit haben wir?
So viel du willst, aber morgen früh um 8 ist Unterrichtsbeginn.
Okay. Also es ist alles wahr, was ihr sagt. Die EU hat derzeit keine Flüchtlingspolitik, auf die alle Länder sich geeinigt haben. Die EU, die einzelnen Länder machen jedes für sich Flüchtlingspolitik wesentlich oder überwiegend nach dem St. Florians-Prinzip. Dieser alte Spruch, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Es gibt die offizielle Grundlage für Asylverfahren in der EU, ist immer noch das sogenannte Dublin-Abkommen. Das bedeutet, Asylverfahren sollen dort durchgeführt werden, wo ein Flüchtling oder Asylbewerber das Territorium eines EU-Staates betritt. Das war für Deutschland lange Zeit eine ganz hervorragende Lösung, weil Deutschland, wenn einer nicht mit dem Fallschirm abspringt, kann niemals das erste EU-Land sein, wo ein Flüchtling ankommt, sondern das sind immer die an den Außenseiten der EU. Das sind Griechenland, das waren Spanien, im Zweifel für Italien und so. Und Deutschland hat sich da, das muss man jetzt objektiv sagen, lange Jahre von dieser Situation profitiert. Das hat den anderen EU-Staaten, vor allem die Flüchtlingsanlaufstaaten waren, überhaupt nicht gepasst. Und deswegen reagiert man, das ist einer der Gründe, weswegen jetzt auf Deutschlands Appelle, wir müssen hier gemeinsam und jeder muss ein Kontingent aufnehmen und wir wollen es ja auch, aber ihr macht ja auch, warum man das seitens vieler anderer EU-Staaten so abtropfen lässt, das hat etwas damit zu tun, dass Deutschland eben wirklich lange Jahre von Dublin profitiert hat. So, das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension ist, dass auch die deutsche Position eine sehr widersprüchliche ist. Auf der einen Seite fühlt man sich durchaus, und Deutschland nimmt mehr Flüchtlinge auf als andere, auch prozentual als andere EU-Staaten, das ist richtig. Und dennoch ist seit vielen Jahren die große Angst der deutschen Politik, und zwar im Grunde quer durch fast alle Parteien, man will keine sogenannte Pull-Faktoren schaffen. Das bedeutet die Angst, wenn wir jetzt sehr viele Flüchtlinge oder alle aus Moria zum Beispiel aufnehmen, die könnten, ich meine, 20.000, Deutschland ist ein reiches Land und es gibt genug Kommunen, die gesagt haben, wir würden ein Kontingent aufnehmen, die wären alle 20.000 in Deutschland unterzubringen. Das wäre zu verkraften. Aber was dann? Wäre das eine Entwicklung, die weitere, ich sage es mal, Menschen, die auf der Flucht sind, dazu bewegen zu sagen, aha, wenn das klappt, dann gehen wir da auch hin. Also es ist eine Furcht vor möglichen Konsequenzen, die dann Deutschland wieder daran hindert, zu sagen, wir machen das, was humanitär eigentlich geboten würde. Das ist so die Situation zwischen, autotechnisch gesehen, Gas und Bremse, in der die deutsche Politik da steht. Und ich weiß im Moment wirklich auch keine Lösung, als die Druck zu machen auf die EU-Staaten, die nicht willens sind, ihr habt ein paar genannt, wie zum Beispiel Polen, die einfach sagen, nee, wir nehmen überhaupt keine anderen auf. Davon zu trennen, wenn ich das als letzten Satz noch sagen darf, ist ein Land wie Ungarn, das prozentual in der Vergangenheit wesentlich mehr Flüchtlinge aufgenommen hat als in vergangenen Jahren. Also, aber die Frage, wie bringt man die anderen EU-Staaten dazu, dass sie sagen, in einer solidarischen, europäischen, humanitären Organisation nehmen wir Menschen, die vor Bürgerkrieg und Krieg und auch Naturkatastrophen fliehen, auf. Ich weiß nicht, wie es wirklich aussehen soll. Ich habe da keinen Plan.
Wie wäre denn der Vorschlag, der zugegebenermaßen mit dem EU-Recht schwer vereinbar ist, aber man probiert es ja in anderen Bereichen auch, bestimmte Gelder zu kürzen? Also die Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, die kriegen entsprechende Zahlungen nicht. Ob es jetzt Agrargelder sind, also Agrarförderfonds der EU sind, oder ob es andere Bereiche sind, die Punkte wurden ja mit diesem Passus Rechtsstaatlichkeit in anderen Bereichen auch gesetzt. Also wäre das eine Möglichkeit, zugegebenermaßen, wie gesagt, rechtlich schwierig, ja, irgendwie eine Chance zu schaffen, Druck auszuüben über Geld? Denn irgendwie eine andere Variante findet man ja scheinbar innerhalb der EU nicht.
Ja, auf den ersten Blick. Ich bin auch dafür, das durchaus zu machen. Also manche Länder oder auch Staatsführer verstehen dann nur die harte Sprache des Geldes. Das Problem ist jetzt wieder, da wo in der EU wichtige Entscheidungen Einstimmigkeit aller Mitgliedstaaten verlangen. Was bedeutet es, wenn ich jemanden jetzt sanktioniere, indem ich sage, wegen deiner Unwilligkeit, Flüchtlinge aufzunehmen, kürze ich dir Gelder? Womit muss ich rechnen, wenn ich bei einer weiteren Entscheidung in einem ganz anderen Sektor dessen Stimme brauche?
Ich bin da persönlich auch eher der Meinung, dass man finanzielle Anreize schaffen sollte, anstatt Sanktionen zu erheben und die Länder dazu animieren sollte, Flüchtlinge aufzunehmen, indem man sie unterstützt, anstatt gleich ja, mit Kürzungen zu reagieren.
Solche Vorschläge gab es bereits in diesem sozusagen Vorschlag Asylabkommen, dass sozusagen pro aufgenommenen Migranten eine gewisse Summe an den Staat gezahlt wird. Allerdings befindet sich diese Summe im ungefähr 10.000er Bereich pro Person und je nach Kind, also bei Kindern soll diese Summe noch höher ausfallen und da ist wieder auch die Frage, woher soll das Geld kommen, wie soll das Ganze finanziert werden, weil es eben nicht gerade wenig Migranten sind, die aufgenommen werden müssten.
Ja, genau. Nochmal zum Thema Sanktionen. Da habe ich auch die Befürchtung, dass es dann innerhalb der EU auch noch sehr starke Konflikte geben könnte, dass jetzt andere Länder, sage ich mal, ein bisschen wieder abspalten, dass dann auch die Gefahr eventuell bestehen könnte, dass die EU daran dann auch in sich zusammenfällt, beziehungsweise auch zerbricht an diesen ganzen Streitigkeiten, die eventuell entstehen könnten.
Andererseits hat sich die EU aber auch mal als Wertegemeinschaft verstanden. Und wenn bestimmte Mitgliedstaaten Werte nicht mehr tragen können, dann könnte man auch sagen, dann so what? Und dann probier es ohne uns. Also um auf KBs Beitrag gerade zu reagieren, das wäre ja eine mögliche Gegenargumentation zu sagen, na, dann ist die EU in der Form, wie sie gerade existiert, nicht überlebensfähig. Dann müsste man in kleineren Formen weiterarbeiten mit den Staaten, die da willig sind. Ich weiß nicht, ob diese Idee von einer Wertegemeinschaft schon so weit absurd geführt worden ist, dass man darüber heute gar nicht mehr nachdenkt. Aber das war ja eigentlich mal eine Idee in der Gründungsgeschichte der EU, irgendwie auch gemeinsame Werte zu haben und auch nach außen entsprechend darzustellen. Habe ich jetzt alle totgequatscht?
Nein, also da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube nicht, dass die EU wirklich überleben kann auf Dauer, wenn sie einfach ihre eigenen, sagen wir mal, Werte andauernd verrät und dass es auch wirklich eigentlich dann auch irgendwann nichts mehr wert ist, wenn man nicht in der Lage ist, die Flüchtlinge, die wirklich unter katastrophalen Bedingungen leben, irgendwie gerecht aufzuteilen, dann verrät man seine eigenen Werte und dann müssen eben einfach diese Staaten vielleicht einfach aus der EU raus, aber ob das die beste Lösung ist, weiß man auch nicht.
Hans, was würdest du machen, wenn du Kommissionspräsident wärst?
Fluchtursachen bekämpfen. Ich meine, die meisten Flüchtlinge kommen derzeit aus Syrien. Es sind Kriegsflüchtlinge, die sehr viel lieber in Syrien, in ihrem Heimatland leben würden. Schon die Tatsache, dass die in der Türkei wesentlich in sehr großer Zahl landen und dort untergebracht werden, ich will nicht sagen beherbergt werden. Türkei ist eben Nachbarland von Syrien. Also das zeigt, die wollen eigentlich so letztlich, das sind keine Flüchtlinge, die gerne ihr Land verlassen wollen und sagen, hurra, wir gehen jetzt nach Deutschland, weil da alles so toll ist, sondern das sind Menschen, die fliehen vor Krieg und Not. Und in dem Maße, wie es gelingt, und das muss eigentlich der Ansatzpunkt zu sein, diesen Bürgerkrieg in Syrien, der es faktisch immer noch ist, so zu beenden oder zu Verhältnissen zu kommen, dass den Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, es wieder ermöglicht wird, in ihrem Heimatland, wo die allermeisten sein und leben wollen, zu sein und zu leben, das würde ich langfristig für den richtigsten Ansatz halten.
Ich denke, dass die eigentlichen Kriegsflüchtlinge gar nicht primär das Problem sind, sondern vielmehr diese Wirtschaftsflüchtlinge, die zusätzlich dazukommen und dann eben Kapazitäten sprengen.
Ja, was sind Krieg, was sind Wirtschaftsflüchtlinge? Wenn Menschen keine Existenzmöglichkeit haben, unter anderem deswegen, weil der Krieg in ihrem Land die Ökonomie zerstört hat, dann kannst du diese Unterscheidung fast gar nicht mehr machen.
Ja, sorry. Genau, das wollte ich auch sagen.
Ich wollte diese Unterscheidung, wie Sie gerade getroffen haben, gar nicht machen, sondern ich wollte insofern differenzieren, dass sicherlich auch Flüchtlinge Menschen aus, ich sag mal, existenziell möglichen Regionen oder Regionen mit existenziellen Möglichkeiten fliehen, in die Europäische Union wollen, mit einer besseren, finanziell unabhängigeren Perspektive.
Ja, dafür bräuchte man eine ordentliche Einwanderungspolitik, die wir auch immer noch nicht haben.
Und darauf hatte ich eben angesprochen.
Okay.
Wäre es nicht vielleicht auch sinnvoll, wenn die EU, also Hans, du hast ja richtig gesagt, dass die EU nach außen sich immer so darstellt, dass man versuchen möchte oder erreichen möchte, dass ja auch möglichst wenig Menschen sich überhaupt den Weg nach Europa machen. Das erreicht man ja einerseits oder hat man versucht zu erreichen, über den Flüchtlingsdeal mit der Türkei, der nicht mehr existent ist, aber zu dem Zeitpunkt, als auch über sowas wie Frontex, also Schiffe, die quasi durchs Mittelmeer schippern, nicht um Menschen aufzufangen, sondern eigentlich um sie abzuschrecken. Mhm. Wäre es nicht vielleicht auch nach außen ratsam, im Sinne einer neuen also Migrationspolitik, sich nach außen anders darzustellen, mit einer geordneteren Politik, einer geordneten Einwanderungspolitik und einem anderen Bild nach außen? Oder hältst du das, oder haltet ihr das für völlig utopisch, dass die EU sich als nicht große Burg darstellt, wie sie in manchen Karikaturen diesbezüglich charakterisiert wird.
Wie möchte man denn diese Werte proklamieren oder diese Versprechen geben, wenn man diese Versprechen aus kapazitären Gründen nicht einhalten kann?
Meines Erachtens kann man die einhalten. Europa ist ein großer Kontinent, die Kapazitäten sind da, sind viele wirtschaftlich starke Länder mit einem gewissen Verteilungsschlüssel und ein Anreizsystem wäre das möglich. Man müsste halt nur auch ein System finden, in dem man Einwanderung koordiniert, anders strukturiert, nicht über Dublin geht und sagt hier, ihr Außenländer und tschüss, herzlichen Dank, behaltet mal alles. Das funktioniert halt nicht. Meines Erachtens würde das über eine geordnete Politik, über einen strukturierten Weg, über ein auch Ausgleichssystem finanziell wie mit einer geordneten Wirtschaftspolitik in Verbindung durchaus umsetzbar sein.
Aber hast du schon mal über eine politische Karriere nachgedacht?
Ja? Nein, habe ich nicht, Hans, aber du bist ja auch andere Wege gegangen. Und ich glaube, bei mir ist es auch zu spät. So, Entschuldigung, LD.
Ja, alles gut. Aber denken Sie nicht, wenn die Lösung nur rein ein rein organisatorisches Problem ist, wäre diese Lösung nicht schon eingetreten oder hätte man dieses Problem nicht lösen können? Ich meine, die Flüchtlingskrise, das Thema ist nicht seit gestern auf der Tagesordnung.
Natürlich hätte man es lösen können, aber dafür braucht es verschiedene Punkte, die erfüllt sein müssen. Punkt Nummer eins ist, ich brauche eine Regierung, die das umsetzen möchte. Punkt B ist, ich brauche ein Volk, was das möchte. Und denkt mal an die Flüchtlingskrise zurück, wie von den jubelhochjauchzenden Münchnern, die die Züge begrüßt haben, die Stimmung auch im Land gekippt ist, bis hin zu einem Erstarken der AfD geführt haben, sodass ich ja politisch darauf reagieren muss und letztlich Ziel für Politik und Politiker in Machtpositionen auch immer Machterhalt ist. Das ist also ein Spannungsverhältnis, in dem man sich bewegt. Und vielleicht fehlt dann in bestimmten Punkten eben der Wille dazu, die Bereitschaft, dann halt auf Verluste setzen zu müssen und vielleicht in bestimmten Punkten auch gegen bestimmte Meinungen im Volk agieren zu können. Das ist, glaube ich, da manchmal so ein Schritt, der in der eigenen Umsetzung der Politik fehlt.
Dann sind halt die Grundsätze. Oh, sorry.
Alles gut. Ja, also ich würde eigentlich auch generell sagen, das ist schon lange, glaube ich, kein Problem mehr. Der Frage ist, ob wir es können, sondern vielmehr, ob wir es wollen. Und wie Sie schon angesprochen haben, dass es halt auch ein Problem in unserer Politik ist, dass es schon lange nicht mehr so ist, dass wir mal was durchsetzen oder so, was vielleicht auch Risiken mit sich bringen könnte oder halt auch eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung, sag ich mal, bringen könnte. Und deshalb wir immer so ein bisschen versuchen, da rauszureden, aber nie wirklich das Problem angreifen wollen und halt immer bloß Teillösungen finden wollen, mit denen wir wirklich alle zufriedenstellen wollen. Aber das ist halt leider nicht möglich, aber wir versuchen es halt anzustreben, alle glücklich zu machen und eine Entscheidung zu finden, die für alle perfekt ist.
Nochmal auf Sie einzugehen, Herr Kabisch, wenn eben dieser Nichtwille in der Bevölkerung existiert, dann ist das doch aber ein fundamentales Problem, eine fundamentale Kondition, um Ihre Lösung überhaupt erst ansetzen zu können, die nicht gegeben ist. Also kann man diese Lösung dann in dem Sinne auch nicht umsetzen?
Ja, die Frage ist ja, ist der fehlende Wille wirklich vorhanden und ist der stabilisiert oder ist das nur eine Meinungsmache? Also bei
so,
vielen.
So wie Sie das gerade ausgedrückt haben, so wie Sie das gerade plakativ verdeutlicht haben, ist es das anscheinend schon.
Das war nur, um klarzustellen, dass innerhalb dieser Flüchtlingskrise ja die Meinung innerhalb des Volkes, und damit reden wir auch von einer großen Menge, ja entsprechend sich gewandelt haben. Da braucht man sich nur die Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik heute anschauen, nicht nur durch Mitglieder der CDU, sondern auch durch bestimmte Medien. Ich will damit aber auch sagen, dass, glaube ich, nicht alle, die zu dem Zeitpunkt die Politik kritisiert haben, per se einer Migrationspolitik kritisch gegenüberstehen im Sinne von, macht die Grenzen dicht. Das ist, glaube ich, eine Minderheit. Das ist auch ein Irrglaube, von der sich Politik vielleicht manchmal zu stark leiten lässt, weil man halt einen Machterhalt hat. Deshalb ist schon richtig, wenn die Mehrheit des Volkes das nicht will, dann wäre es als Politiker doof, im Sinne der Volkssouveränität zu sagen, ach, Volk, ist mir egal, was du willst. Aber irgendwie fehlt es dann manchmal, um Max Weber zu zitieren, man muss halt dicke Bretter bohren und man bohrt dicke Bretter nicht, sondern man nimmt gleich das dünne, weil es einfacher ist und hofft, dass es hält. Und das ist aus meines Erachtens manchmal gerade in der EU der einfache Weg wird gewählt, aber nicht der Weg, der vielleicht zum Ziel führen würde. Oder Hans, wie siehst du das?
Ja, weil du Max Weber zitierst. Das Zitat lautet ja vollständig so, und das ist interessant, Politik ist das beharrliche Bohren dicker Bretter, und jetzt kommt's, mit Leidenschaft und Augenmaß. So, Augenmaß, ja, das sagen alle, das sagt auch, ja, wir müssen, ne, Augenmaß. Aber die Leidenschaft, also die Leidenschaft, die bedeutet, ich als politisch Aktiver, egal ob in der Partei oder sonst wo, man kann auch in der Bürgerinitiative politisch aktiv sein, ich bohre mit einer Leidenschaft für das, was ich für richtig halte. Ja, und da gucke ich jetzt nicht nur darauf, kriege ich dafür morgen eine Mehrheit bei der Wahl, sondern alle oder fast alle großen und wichtigen politischen Ideen und auch sozialen Reformen haben nicht angefangen als eine mehrheitliche Idee, sondern sie waren richtig. Dass sie richtig sind, dass sie notwendig sind, wurde anfangs meistens von nur ziemlich wenig Menschen erkannt. Sie haben dafür gekämpft mit Leidenschaft und Augenmaß. Und wenn Ideen richtig und notwendig sind, dann setzen sie sich, da bin ich sozusagen zukunftsoptimistisch, dann setzen sie sich auf lange Strecke auch durch. Nur dazu müssen eben Menschen und Parteien und Gruppierungen bereit sein, dieses beharrliche Bohren der dicken Bretter mit Augenmaß und Leidenschaft anzugehen.
Ich denke, da trifft dann noch ein anderes Problem unserer heutigen Gesellschaftspolitik darauf zu, nämlich diese kommerzielle Ausschlachtung der Politik. Also heute mit dem Lobbyismus, mit dem stark prägnanten Lobbyismus, sage ich mal, hat alles einen kommerziellen Hintergrund. Das heißt, jede Entscheidung wird kommerziell abgewogen. Und dann ist eben das Problem, dass eine wirtschaftlich nicht rentable Entscheidung meistens nicht akzeptiert wird, nicht weiter diskutiert wird und somit auch gar nicht erst umgesetzt werden kann.
Möchte jemand darauf reagieren? Sonst lassen wir es so stehen. Vielleicht zumindest die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Faktoren schon eine herausgehobene Fragestellung sind. Das merken wir auch innerhalb der EU. Und kommen vielleicht zu dem Ergebnis, dass wir die EU-Politik bezüglich Moria, aber nicht nur dazu, sehr kritisch gesehen haben, aber vielleicht auch erkannt haben, so den richtigen Lösungsvorschlag haben wir nicht, außer dass Hans wunderbar sicher in der Zitieren von Hans von Max Weber ist und mir vorgeschlagen hat, ich soll in die Politik gehen. Sonst haben wir keine konkreten Lösungsvorschläge gefunden, außer was Möglichkeiten wären. Und wir werden ja sehen, ob die EU in Zukunft diese Wege geht. Ich halte es für sehr schwierig und als sehr unwahrscheinlich. Nicht nur, aber auch aufgrund der vielen Mitgliedsländer innerhalb der Europäischen Union, die ja alle ihre persönlichen Rechte da auch verletzt sehen und Einfluss ausüben wollen.
Ja, die Frage ist aber, entschuldigt, das möchte ich jetzt sagen. Die Frage ist natürlich, was ist denn die Alternative zur EU? Ich meine, ich war das Churchill, der sagte, Demokratie ist eine Politikform, ist eine schlechte Politikform, aber von allen schlechten, die es gibt, ist sie noch die am wenigsten schlechteste. So, gilt das nicht in gewisser Weise auch für die EU? Was ist die Alternative, wenn diese EU zerbricht, wenn wir sie wieder 27 Nationalstaaten in Europa haben? Was passiert dann? Bessert das irgendetwas? Ich wäre da sehr skeptisch und deswegen kann ich nur sagen, für mich ist eigentlich die EU wie die Demokratie alternativlos. Nur sie muss in ziemlich drastischer Art und Weise reformiert werden. Das Einstimmigkeitsprinzip muss weiter weg. Das geht nicht. Es ist nicht hinnehmbar, dass einzelne Staaten alle anderen erpressen können in relevanten Fragen. Das sind so, und wenn man das sagt, also die wir sind ja auf dem Weg dahin, die qualifizierten Mehrheiten bei Abstimmungen und so, das muss das durchgehende Prinzip werden. Und ich glaube, dann wird es auch leichter sein, dass die EU als Gemeinschaft, die dann diese Bezeichnung tatsächlich auch verdient, handlungsfähig wird. Im Moment ist sie es nicht. Das gilt auch, allerletzter Schlenker, im Übrigen für das Verhältnis zu den USA. Dass die Stärke Trumps, die wir jetzt 4 Jahre erlebt haben, und dass die US, dass Trump sagen konnte, ja, hier, Europa interessiert mich alles nicht und ich mache hier sozusagen mein eigenes Ding, Rückkehr zum amerikanischen Nationalismus. Das ist weniger eine Stärke Trumps und seiner politischen Auffassung, sondern mindestens genauso eine Schwäche der EU. Entschuldigung, dass ich das nochmal so als Schlenker
habe. Du brauchst dich dafür nicht entschuldigen. Man könnte jetzt daraus noch eine längere Diskussion über Zukunftsszenarien der EU führen, von Titanic bis zu engeren Gravitationsraum und welche Theorien es da so gibt. Aber vielleicht verschieben wir das auf einen anderen Punkt, gleichwohl die Debatte ja sehr interessant ist und, glaube ich, auch geführt werden sollte und müsste. Gut, damit haben wir unsere beiden Schwerpunkte, Rassismus in der Polizei als auch EU-Politik, wo man vielleicht auch Rassismus in Fragezeichen drüber schreiben kann, einmal genauer betrachtet und wären damit kurz vor dem Ende. Ich habe am Anfang aber gesagt, aufgrund der Aktualität würde ich zumindest jeden von euch mal kurz bitten einzuschätzen, wie ihr die Beschlüsse, die die Bundesregierung heute gefällt hat bezüglich Umgangs mit Corona, die Corona-Maßnahmen einschätzt und vor allen Dingen dabei natürlich, weil unser Kontext ist es ja, den Blick so ein bisschen auf Schule habt. Denn ein Beschluss heute war ja auf alle Fälle, Schulen bleiben so lange wie möglich offen oder wie es Herr Müller aus Berlin gesagt hat, es muss versucht werden, die Schulen bis zum Ende, bis zum Optimum geöffnet zu halten. Wie würdet ihr diese Maßnahmen alle einschätzen? Und wie seht ihr vor allen Dingen die Entscheidung im Umgang mit Schulen?
Also ich denke, ich
mach Xing-Shang schon.
Okay. Also ich denke auch, dass die Schulen so lange geöffnet bleiben müssen wie möglich. Allerdings, wenn sich die Fallzahlen weiter erhöhen, finde ich, sollte es zumindest in den Klassen eingeschränkt werden, in denen, sag ich jetzt mal, keine Abschlüsse in naher Zukunft anstehen, aber gerade die Abschlussklassen sollten meiner Meinung nach weiterhin zur Schule gehen dürfen, da dies eben auch noch den Schulstoff, sage ich jetzt mal, bestimmt. Zum Beispiel bei den Abituren werden ja immer noch neue Themengebiete angeführt, beziehungsweise manche Themengebiete auch einfach vertieft, die dann abiturrelevant sind. Und die sich teilweise einfach selber zu Hause zu erklären, gerade zum Beispiel Mathematik ist ja immer das beste Beispiel, fällt einfach mit einer Lehrperson einfacher, als sich das zu Hause alleine erklären zu müssen.
Kleine Zwischenfrage, welchen kritischen Grenzwert sollten die Neuinfektionen deiner Meinung nach denn übersteigen, bevor solche Maßnahmen getroffen werden? Ich meine, ich glaube, wir liegen mittlerweile über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen. Ich sag mal, das ist schon ein relativ drastischer Grenzwert, der überschritten wurde.
Ja, da stimme ich dir zu. Das sehe ich definitiv so. Das ist schwer zu sagen, dann einen Grenzwert festzulegen, weil du ja eben schon meintest, dass das ja schon sehr grenzwertig ist. Deswegen sage ich ja, dass wenn die Schulen geschlossen werden sollten, dass eben zumindest die Abschlussklassen weiterhin unterrichtet werden sollten. Am besten wäre es wahrscheinlich, um die Fallzahlen weiter in möglichen Grenzen zu halten, jetzt schon nur die Abschlussklassen nur noch zur Schule gehen zu lassen.
Ja, wenn
der ich mal Hinsicht, darf. Entschuldigung, bitte.
Dann KB, leg los, komm.
Na gut, ich sehe das so, dass man auch wieder wie am Anfang des Lockdowns oder am Anfang mal die Klassen wieder halbieren sollte, weil man da auch viel mehr Abstand halten konnte und ich das Lernen auch dahin gesehen auch viel angenehmer fand und halt auch das Risiko nicht so groß ist, wie in jetzt doppelter Anzahl der Personen in diesem einen kleinen Klassenraum sich befinden.
Da stimme ich dir vollkommen zu.
Darf ich bloß da kurz was zu sagen? Also zu dem mit dem Klassenteilung, ich finde auch erstmal, das wäre ein guter Ansatz, bloß das Problem sich hierbei halt, dass, oder zumindest war es bei uns so, dass es halt eher wie so eine Scheinregelung war, so nach dem Motto, dass wir unsere Regeln einhalten, aber man privat oder sonstiges halt das nicht einhält, dass zum Beispiel vor der Schule standen 40 Leute vor dem Eingang und haben halt sich die Hand gegeben und begrüßt und sind dann in die Klassenräume gegangen und haben sich halt für die Schulzeit kurz nicht mehr gekannt oder nicht mehr gesehen und danach war auch wieder alles vorbei. Und so müsste man das halt dann auch strikt durchziehen und nicht nur in der Schule als, sag ich mal nur so, um das vorzeigen zu können, so, ja, wir haben es eingehalten. Und außerdem zu den Allgemeinregelungen würde ich auch noch sagen, dass halt insoweit kritisch betrachtet werden muss, dass viele Leute damit nicht ganz zufrieden sind, vor allem jetzt auf die Allgemeinbestimmung halt, viele sagen, ja, alles, was freizeitmäßig und Spaß ist, wird geschlossen und Beruf bleiben offen oder halt, was ich heute gelesen habe, war ein Kommentar, wenn ich halt nicht Corona kriege, kriege ich Lungenentzündung in der Schule, weil halt die ganze Zeit die Fenster offen sind und sowas. Und ich finde, man müsste halt da ein bisschen gucken und das ein bisschen besser abwägen. Aber ich wollte jetzt das bloß zur Halbierung nochmal da auffassen, dass man das halt konsequent auch privat durchziehen müsste, nicht nur in den Klassenräumen.
Gibt es noch Ergänzung? Sonst fragen wir zum Ende immer den weisen Hans. Hans?
Ja.
Okay, also einen Eckpunkt gibt es noch. Sorry, bitte.
Ja. Irgendwie habe ich es immer geschafft, genau dann reden zu wollen, wenn alle anderen auch geredet haben.
Woran liegt das nur?
Ich bin auch der Meinung, wenn die Schulen weiter geöffnet bleiben sollen und bis zum Ende, bis nichts mehr geht, sollte definitiv am Hygienekonzept gearbeitet werden. In den Schulen hatten wir teilweise an vielen Desinfektionsmittelstationen beinahe nie Desinfektionsmittel parat. Und wie auch schon gesagt wurde, selbst wenn man die Klassen teilt, die vor allem die kleineren Schüler begrüßen sich auf dem Schulhof wie immer, spielen. Es ist dieses Konzept von wegen, jeder Raum hat einen Bereich, wo man sich in der Pause aufhalten kann. Daran kann sich nicht gehalten werden, wenn es nicht wirklich wirklich vorgegeben wird. Und deswegen finde ich, dass das Hygienekonzept dafür erst noch überarbeitet werden muss.
Dann jetzt der weise Hans.
Ach Gott, weise, ich bin da genauso hilflos wie alle anderen. Es zeigt sich ja jetzt, dass, ich bin der Meinung, dass es richtig ist, die Schulen so lange wie möglich in Betrieb zu halten. Und zwar durchaus mit den Maßnahmen, die ihr angesprochen habt, Klassenteilung, auch mehr digitalen Unterricht, der aber dann eben ein originärer, guter digitaler Unterricht sein muss und. Und es zeigt sich ja jetzt, dass ein Stück weit im Sommer, man wusste, dass man im Herbst mit einer zweiten Welle rechnen muss. Und es ist nach meinem Eindruck zu wenig im Sommer die Zeit genutzt worden, um Schulen wie auch andere Institutionen darauf vorzubereiten. Das ist ein Versäumnis. Und jetzt setzen wir da in dem Schlamassel. Was sich jetzt in den Beschlüssen abzeichnet, ist ja im Grunde der letzte Versuch, durch so einen temporären Lockdown, nämlich dass man sagt, jetzt machen wir mal für 3-4 Wochen nochmal fast alles dicht, in der Hoffnung, dass man dadurch einfach Infektionszahlen nochmal runterfährt, um das wieder handhabbar zu machen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Es ist aber der allerletzte Versuch, ehe man in eine Situation kommt, die mit dem Begriff Triage beschrieben werden kann. Das ist ein Wort aus der Militärmedizin und der beschreibt die Situation von Medizinern, die bei einem sehr großen Anfall von Verletzten durch Kampfhandlungen mehr Verletzte als Behandlungsplätze da sind. Dann müssen diese Mediziner entscheiden, und das ist Triage, Entscheidung, sie müssen entscheiden, wen sie behandeln und wen nicht. Und das ist eine sehr grausame Perspektive, die aber der Medizin und der Gesellschaft droht, wenn nicht eben doch mittelfristig der weitere Anstieg, der jetzt exponentiell ist, der Infektionen und dann auch der Erkrankungen, das ist ja nicht dasselbe, wenn der nicht gebremst wird. Also es ist sozusagen ein Manöver in allerletzter Situation. Deswegen bin ich für einen solchen zeitlich begrenzten Lockdown, dabei mit Aufrechterhaltung des Schulsystems so lange wie möglich unter Einbeziehung der Faktoren, die auch dann Social Distancing und so weiter ermöglichen, wie ihr sie beschrieben habt.
wird uns das ja wahrscheinlich im nächsten Podcast auch wieder als Thema begegnen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, uns darüber zu unterhalten. Einfach schon, weil wir ja auch ein bisschen die Betroffenheitsperspektive haben und den Inblick, den wir vorhin bei Uwe so gelobt haben, vielleicht dann selber liefern können. Dementsprechend sind wir, glaube ich, jetzt nach einer halben Stunde am Ende angekommen, für unsere heutige Form zumindest an der Stelle. Bevor ich zur quasi großem Dank ansetze, noch zwei, drei allgemeine Sachen. Also erstmal herzlichen Dank. Wir haben tatsächlich bei der letzten Ausgabe 3.500 Hörer gehabt. So eine Zahlen sagt man uns im Podcast nicht. Ich finde es aber für die Form, die wir hier machen, eigentlich eine ganze Menge. Und wir haben auch fast 180 E-Mails bekommen mit Feedback. Fand ich auch interessant. Feedback podcast@ehg-werder.de. Und ich will zwei mal ganz kurz beispielhaft vorstellen. Also eine war, indem man sich darüber beschwert, wie schlecht die Audioqualität ist. Ja, gut, wir haben unsere Grenzen. Okay, kann ich nachvollziehen. Danach wurde aber gesagt, dass zumindest die Inhalte, die Gespräche sehr interessant waren. Sehr schön. Und die zweite war, da kam die Frage, wo können wir spenden? Für viele, die regelmäßig Podcasts hören, ist es ja so Value for Value, ne? Also viele finanzieren sich ja über Spendenmodelle und da sei an der Stelle nochmal deutlich gesagt, dass das weder der Sinn noch der Inhalt dieses Podcasts ist, sondern wir machen das ja als Schulprojekt und versuchen da unsere Meinung und Position auch in die Welt zu tragen und freuen uns ja immer über gegenteilige Positionen. Deshalb, wenn ihr da Euros übrig habt, gerade in der aktuellen Corona-Zeit, dann nutzt die für andere Projekte, die darauf angewiesen sind, sich darüber finanzieren. Ich will nur ein paar Beispiele nennen, also Jung und Naiv, in dem ja auch Hans ab und zu auftaucht. Empfehlung, bitte hört die Folge mit Hilo zusammen, wo es um den amerikanischen Wahlkampf geht und der analysiert wird. Und die letzte Debatte unbedingt reinhören. Dafür macht es Sinn, zu spenden. Es gibt viele andere Politik-Podcasts, die sich probieren. Der Nachfolge-Podcast vom Aufwachen-Podcast, der Fernseh-Podcast von Stefan Schulz ist sicherlich auch zu nennen. Es gibt einen ganz vielen anderen Bereich im Podcast. Wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung noch sagen darf, Rasenfunk Fußball zum Beispiel, Max Jakob Ost unbedingt zu empfehlen. Der braucht Unterstützung. Also es gibt ganz viele tolle Projekte, in die man Geld investieren kann, wenn man es übrig hat. Und die Leute sind darauf angewiesen, ihren besonderen Journalismus fortzuführen. Nichtsdestotrotz, wir uns trotzdem natürlich über jede Form von Unterstützung, wenn es bloß ein nettes Lob ist oder auch nicht, auch freuen. Auch das ist in Ordnung. Gut, damit sind wir am Ende dieser Ausgabe angekommen. Ich danke erstmal allen von euch in allen euren Kürzeln, die teilgenommen haben und fleißig mitdiskutiert haben. Kurzer Ausblick, wir sind bei der nächsten Ausgabe theoretisch Ende des Monats. Normalerweise hätte am 24. November die kommenden Werderaner Gespräche zum Thema Digitalisierung stattfinden sollen, unter anderem mit der Bildungsministerin Frau Ernst bei uns im Haus. Das Ganze sollte als Podcast auch produziert werden. Da gab es auch alle Zusagen. Ob diese Veranstaltung noch als Präsenzveranstaltung nach heute stattfinden kann, glaube ich nicht. Das heißt, ich werde probieren, das Ganze zumindest digital stattfinden zu lassen und idealerweise zu streamen. Da werden wir mal gucken über unsere Kanäle, dass wir das irgendwie dann öffentlich machen, wenn es soweit ist. Zumindest wollen wir es irgendwie aufzeichnen. Und sonst folgt dann November die reguläre Folge am Ende oder Anfang Dezember. Und dann versuchen wir Ende des Jahres einen kleinen Jahresrückblick zu leisten und auf das Jahr vielleicht nochmal zu schauen. Und vielleicht kriegen wir ja für den Jahresrückblick auch Hans wieder begeistert, dabei zu sein. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ist ja auch dein Abend, den du ja auch anders verbringen könntest. Zum Beispiel als Alpaka im Maske Zinger.
Also ich verrate jetzt mal was aus meiner früheren Jugend. Damals hat jeder in der Beatband, so hieß das, gespielt. Ich auch. Ich war eine Weile der schlechteste Schlagzeuger in Hannover und noch schlechter als Schlagzeug konnte ich nur singen. Also jeder, der mich singen hören würde, würde niemals auf die Idee kommen, mich als Masked Singer zu verwechseln. Es sei denn, um diese Sendung endgültig in den Untergang zu führen.
Aber tanzen kannst du doch, oder?
Bitte?
Tanzen kannst du doch.
Das schon.
Siehst du, und das kann ja auch schon helfen, wenn du dann ordentlich über die Bühne groovst, das wäre ja auch eine Möglichkeit, um vielleicht zu überzeugen.
Ja, ja.
Nein. Okay, also Hans, herzlichen Dank an dich, dass du wieder dabei warst und wie gesagt, vielleicht kriegen wir dich für den Jahresrückblick nochmal motiviert, wir wollen ja ein bisschen anders aufziehen als sonst. Ja. Vielleicht bist du dabei.
Wenn ich kann, gerne.
Ja, würde uns sehr freuen. Und sonst herzlichen Dank an alle, die dabei waren. Wir gehen jetzt in das Outro über. Ja, wir haben ein Outro. In der ersten Ausgabe hat es noch gefehlt. Jetzt ist es da. Bitte nicht vor Ende des Outros ausmachen, denn am Ende des Outros gibt es noch einen ganz kleinen Zaunschnipsel, denn vor 3 Wochen mittlerweile war Ruth Weiß bei uns im Haus. 96-jährige Frau, die den Antisemitismus miterlebt hat, verfolgt war im Nationalsozialismus und dann nach Südafrika gegangen ist. und dort quasi die Seiten gewechselt hat und das Apartheidsregime mitbekommen hat und sich als Journalistin sehr aktiv gegen die Benachteiligung dort eingesetzt hat. Und in der Diskussion bei uns in der Schule wurde ihr die Frage gestellt, wie sie sich zum aktuellen Gesellschaft und dem Umgang mit Rassismus stellt und welchen Tipp sie uns mit auf den Weg gibt. Und mit diesem Tipp quasi ganz am Ende des Outros wollen wir dann quasi schließen und würden uns freuen, wenn wir beim nächsten Mal wieder fleißig viele Zuhörer haben, und sonst gilt der Grundsatz, über jedes Feedback sagen wir herzlich Danke. Wünschen dann noch einen schönen Resttag für alle, die reingehört haben, wann und wie und wo auch immer ihr es gehört habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Genau, das war der Falsche.
Das. Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein. Werden Sie auch zum Flüsterer.
Ich denke immer, es ist ganz einfach. Man darf nicht einfach sagen, dies oder jenes ist ja schrecklich und furchtbar. Man muss was tun. Man muss nicht wegschauen, wenn jemand beleidigt wird oder gedemütigt wird oder beschimpft wird, nur weil er eben eine andere Hautfarbe, eine andere Religion oder eben anders aussieht. Man muss mitmischen, man muss für seine Ansichten gerade stehen, sodass es nicht wie nach der Nazizeit die Alliierten für nötig halten, Kategorien einzuführen wie Täter, Mitwisser, Mitläufer, nicht, oder eben einfach ein Deutscher. Und was fehlte, war Widerstand.